Keine Neustarts, kein Supercut, kein Konzept. Herzlich willkommen zu einer Freischnauze-Ausgabe von Kino Plus.
Was stand da?
Ich habe
Müll als Pantomime?
Gut, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, die nicht irgendwie in der regulären Nummerierung operiert, sondern einfach mal ein kleines Experiment darstellen soll. Ich habe mir heute meine beiden geschätzten Kollegen Andi und Etienne.
Kollegen.
Freunde.
Ja.
Okay. Ich habe mir meine beiden Freunde Andi und Etienne ins Studio geholt, damit wir heute einfach mal genau das machen, was wir schon so oft gemacht haben, wenn wir bei Andi zu Gast in der, im Baumhaus waren.
Was?
Du meinst. Ja, denn wir saßen an mehreren Wochenenden oder Tagen da, haben einfach über Gott und die Welt geredet, beziehungsweise über alles, was uns gerade so beschäftigt oder in den Sinn gekommen ist oder was wir gerade zuletzt gesehen haben, und haben dann immer irgendwann an einem Punkt festgestellt,
das hätten wir alles aufnehmen sollen.
Das hätten wir jetzt einfach mal alles aufnehmen sollen. Beziehungsweise wir hätten einfach eine Kamera hier hinstellen sollen und hätten das einfach mal laufen lassen sollen. Und dann hätten wir eigentlich schon ein Format gehabt oder eine Folge gehabt oder sonst irgendwas.
Meine On-Air-Persona ist ja ganz anders als meine private.
Ja. Ja, das weiß ja niemand.
Ja, eben.
Ach ja.
Welche wollt ihr denn jetzt?
Beide.
Die mies gelaunte.
Also die On-Air-Persona.
Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, komm, lass uns doch einfach mal wieder hier irgendwie zu dritt sitzen und einfach mal ohne irgendwas, ohne ein richtiges Programm gucken, wie weit wir, sag ich mal, hier die Zeit gefüllt kriegen mit dem, was wir halt sonst immer so beschwätzen.
Ich meine, sonst schweifen wir immer ab und kriegen immer auf den Deckel,
naja,
dass wir zu lange über ein Thema sprechen.
Normalerweise nimmt Andi die Fernbedienung und zeigt uns erstmal eine Dreiviertelstunde lang irgendwelche Skater-Videos.
Na, das habe ich sehr selten gemacht.
Das ist John Mullen. Der Typ ist so krass. Guckt euch das an. 5 Meter hoch. Pass auf. Mit seinem Cousin habe ich zusammen geskatet. Und dann gibt's erstmal 80er Jahre Zusammenschnitt.
Ich habe euch nur Milton Martinez gezeigt.
Martinez,
Jackson,
Argentinien.
Und dann kommt noch irgendwie ein Home-Video, das er selbst gemacht hat.
Aus der Entschuldigung, ich dachte, euch interessiert das. Wollt ihr mal sehen, was ich mal gemacht habe früher? Ich wusste ja nicht, dass ihr das nicht spannend findet.
Ja. Und deswegen gibt es heute einfach, es gibt kein richtiges Konzept. Wir haben keine Themen oder sonst irgendwas. Ich kann hier und da ein bisschen was reinstreuen. Ich werde auch, oder wir werden auch auf jeden Fall dieses Spiel spielen, von dem ich dir schon erzählt habe, damit du das mal siehst, damit du halt einfach mal weißt, worum es geht.
Ich habe auch was dabei.
Hat sogar auch was dabei.
Falls die Kamera das mal aufnimmt. Das könnte auch sehr lustig werden, weil einige Sachen sind sehr leicht und andere verstehst du überhaupt nicht.
Ja, okay.
Das sind solche Sachen.
Das kenne ich.
Ratet mal diesen Film.
Das kenne ich.
Echt geil.
Cool, ja. Und trotzdem würde ich sagen, so als Einstieg, ne, als das, was man ja schon immer machen kann, können wir jetzt erstmal ein bisschen schwätzen über das, was wir zuletzt gesehen haben. Denn ich habe gesehen, Andi hat einen Film gesehen.
Oh.
Den habe ich auch schon seit längerem auf der Watchlist und ich will ihn unbedingt schauen.
Aha.
Ich habe es aber bislang noch nicht geschafft und ich freue mich sehr auf diesen Film. Er heißt The Parallax View.
Ich hab's befürchtet. Ich kann mich kaum erinnern, ehrlich gesagt.
Oh.
Parallax View ist einer dieser
Alan J. Pakula
Filme, der hat in den 70ern halt, da hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon mal oder vorletzte drüber gesprochen. Ich gucke mir gerade so viel aus den 70er Jahren an und da gibt's halt diesen fast schon eigenes Genre, das ist halt so dieses Paranoia-Genre. Und da fehlt mir noch so ein paar. Unter anderem Clute, den habe ich gestern erst angefangen und dann war ich so ein bisschen ganz interessant, aber irgendwie fiel mir dann ein, ja, ich habe jetzt viel mehr Bock wieder auf Body Snatchers, Invasion of the Body Snatchers, also die zweite Version.
Die Teuflischen heißt, glaube ich, die erste
ja?
Version. Also in Deutschland, die Schwarz-Weiß-Version, wenn ich das richtig nenne.
Gab's denn da gab's doch noch so einen modernen?
Es gab
so einen Hügel mit so einem kleinen Kind, mit so einem Hauptdarsteller, das ist eher ein Junge.
Ich weiß
und
nicht,
da ob werden ob die Eltern nicht, so von den.
Nee, das ist, glaube ich, Invasion vom Mars, was du jetzt meinst.
Ah,
aber
ja,
es gibt den Invasion of the Body Snatchers. den gibt es auch noch mal in einer neuen Version von auch einem gar nicht so unbekannten Regisseur. Der spielt, glaube ich, auf einer Militärbasis.
Von wann?
Warte. Invasion.
Ist The Faculty nicht auch ein Remake
davon? Ja, das kann man auch. Ne.
Ja, ich habe Faculty nie gesehen. Ich dachte, das doch, ist
den hast du gesehen, 100%.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Was?
Das war für mich.
Ist das nicht sogar Robert Rodriguez?
Nee.
Ja, das ist.
Echt?
Das ist Robert Rodriguez?
Ich glaube,
war das 2-1 oder so?
Also, Faculty ist auf jeden Fall Rodriguez, sogar, glaube ich, mit Kevin Williamson als Drehbuchautor.
Und hier mit, wie heißt der hübsche aus Sin City?
Josh Hartnett.
Josh Hartnett.
Hier, Body Snatchers von 1993, inszeniert von Abel Ferrara.
Von Abel Ferrara? Ja. Oh Mann, der arme Mann.
Und der ist nicht verkehrt.
Nee?
Nee.
Vielleicht reden wir auch über den gleichen, weil ich habe auch.
Aber das mit dem Hügel, wo die Eltern verschwinden und so komisch wiederkommen, das ist meiner Ansicht nach Invasion vom Mars. Wo sie dann in der Düne verschwinden.
Ist das der, wo der Junge nachher in dieser unterirdischen
Gang
mit dem Alien, das Alien ist so ein Gehirn mit Augen?
Genau.
Okay.
Ja, das ist meiner, ich meine, das ist das.
Habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Nee,
nicht. 1998.
Ja. Von Robert Rodriguez.
Interessant.
Und ich glaube, Drehbuch Kevin Williams.
Ja, aber in dem Rahmen, wollte ich dann, wie gesagt, auch Parallax View gucken und ich muss mich jetzt gerade mal erinnern, was da passiert. Verdammt nochmal, wie kann das denn sein? Ich habe da wirklich gerade.
Soll ich dir auf die Sprünge helfen?
Mach mal. Nehme
ich vielleicht die Inhaltsangabe.
Weil ich krieg die alle langsam ein bisschen durcheinander, weil, wie gesagt, ich habe jetzt 7, 8 davon gesehen in der letzten Woche.
The Parallax View von Alan J. Pakula.
Realize witness shooting us systematically dying. Ach so, Leute sterben.
An ambitious reporter investigating a senator's assassination realizes witnesses to the shooting are systematically dying and discovers a multi-million dollar corporation which serves a front for the Recruitment of Political Assassins. Erinnert mich so ein bisschen an Manchurien-Kandidat.
Ja, ja, genau. Der war aber vorher noch Manchurien-Kandidat, ne?
Ja. Und den, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, in wessen Zuge ich über diesen Film so oft gehört habe oder gelesen habe, aber ich habe halt irgendwie was von diesem Film gelesen und dann habe ich auch mitbekommen, dass den eigentlich schon ziemlich viele Leute eigentlich ganz cool finden.
Naja, der wird immer in einem Atemzug.
Genau, der wird halt mit
fünf anderen genannt, so.
Genau.
Genauso wie Clute. Von dem habe ich auch noch nie was vorher gehört.
Doch, von dem habe ich schon, Titel habe ich schon 10.000 Mal gesehen, bin aber immer wieder dran vorbeigegangen, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie so ein Gerichtsfilm oder sonst irgendwas, was mich nicht unbedingt interessiert.
Ja, also ganz ehrlich, es ist ein bisschen peinlich, aber wie gesagt, das war jetzt ein bisschen spontan heute und ich kann mich wirklich nicht so richtig erinnern. Aber ich fand ihn offensichtlich ganz gut. 4 Sterne.
Ja. Gibt's aber allen 4 Sterne.
Nö. 4 ist einfach, wenn ich dachte, das war ein richtig toller Film. Ganz toll. Aber ich gebe dir insofern recht, als dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich, wenn ich mit einer Prozentzahl bewerten würde, 0%, 45%, 85%, würde ich die ganzen Filme anders bewerten. Diese Sterne haben mir das einfach versaut. Und da ich vor über, wann habe ich da angefangen? 12 Jahren, 13 Jahren? Ich kann das ja nicht alles rückgängig machen, die ganzen Bewertungen, oder korrigieren. Also habe ich mir neulich gesagt, weißt du was? Wenn ich an dem Tag 2014 den Film nachmittags doof fand, dann ist es halt so. Das ist meine Erkenntnis von dem Film an dem Tag, in dem Moment so.
Ich habe auch inzwischen nicht mehr die großen Probleme, wenn ich zum Beispiel gesehen habe, ich habe einen Film echt gut bewertet, weil ich den als Kind gesehen habe oder als junger Mensch gesehen habe. Und für mich war das eine Bombe. Und dann habe ich den irgendwie, als ich neu war bei Letterboxd, direkt 4 oder 5 Sterne gegeben.
Ja, genau.
Da das ich jetzt aber auch nicht mehr, und dann sehe ich den halt nochmal. Und
denkst so, hups. Aber das ist fair. Weißt du, aus dem gleichen Grund, was ich gerade meinte. Du hast ihn als Kind so toll gefunden und jetzt findest du ihn halt so toll. Das gehört ja halt dazu.
Genau. Also ich finde, Runterstufen oder Hochstufen kann man. Also,
Ja, klar.
Aber Parallax View fandst du gut, ja?
Wahrscheinlich gut gefunden. Also, wie gesagt, ich kann mich an fast alle richtig gut erinnern, aber irgendwie aus irgendeinem Grund an denen nicht. Aber ich habe eine Frage zum anderen Film.
Ja.
Und den hast du, glaube ich, gesehen. Und zwar habe ich mir aufgrund der Streaming-Tipps unserer letzten Folge, habe ich mir In My Room angeguckt. Das ist ein deutscher.
Ich habe mir Ghost Rider angeguckt.
Das ist der deutsche Film oder österreichische? Mit dem Typen, der aufwacht und alle Leute sind weg. Und die ganze Welt ist leer.
In My Room?
Den hast du empfohlen, Alter. Vor 2 Wochen.
In My Room?
In My Room.
Moment.
Der Typ auf dem Pferd.
Jetzt wird's albern.
Den habe ich nicht empfohlen.
Doch, hast du.
Ulrich Köhle?
Ja. Na gut, dann war er in der Liste, die ihr hier präsentiert habt. Auf jeden Fall habe ich ihn da gesehen und dachte, oh, das merke ich mir mal. Und habe ich mir den angeguckt, aber den hast du scheinbar nicht gesehen.
Nee, also den habe ich Wo sollte der denn gelaufen?
Den hier, wir reden von dem, ne?
Ja.
Hm.
Nö, aber wenn du jetzt
sagst, der war gut. Der war irgendwo, ich weiß nicht, Arte wurde gestreamt oder so.
Echt?
Oder, ich bin mir nicht sicher.
Also der ist eine Co-Produktion von Arte, ne? Also das muss man auch mal sagen.
Also ich erinnere mich gerade nicht, das ist auch ein bisschen her. Aber schade, wenn du den nicht gesehen hast, dann fehlt mir jetzt so ein bisschen, ja, darf ich, glaube ich, diese Frage nicht stellen.
Ach so, weil es ein Spoiler wäre?
Ja, nee.
Ist das ein Deutscher?
Ja. Ich weiß nicht, Deutsch oder Österreich.
Also, hier steht Pandora-Film, Komplizenfilm, Arte und WDR. Okay. Und entstanden in Deutschland und Italien.
Ah, dann ist es Südtirol. Das weißt du meistens nicht. Es sah für mich nur so ein bisschen nach Tirol aus, aber deswegen dachte ich, österreichischer
Film. Nee, also, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn der einen deutschen Titel hat, der steht jetzt halt hier nicht dabei, wenn der einen deutschen Titel hat und ich den mit aufgenommen habe, dann habe ich den wenn dann mit aufgenommen, weil ich vielleicht Gutes über den Film gehört habe und den halt eben dann auch an anderen Leuten.
Ich glaube, der hat keinen deutschen Titel.
Nochmal empfehlen wollte. So. Also ich meine, ich mache das ja auch. Also, dass wenn ich Interesse an einem Film habe, den ich noch nicht gesehen habe, dann also liste ich den ja auch zum Teil schon mit auf, weil ich mir halt denke, ja gut, ey, wenn ich da Interesse habe, vielleicht hat er auch noch
jemand. Ich glaube, in dem Rahmen war das, glaube ich auch.
Ja, okay.
Also hier kam die Empfehlung. Ich dachte, oh, das klingt spannend, weil ich bin immer für sowas offen. Jemand wacht auf und die Welt ist leer. Das mag ich immer. und es war ein sehr interessanter Ansatz, weil das sehr ruhig ist, auch sehr deutsch, aber trotzdem sehr gut. Und da passieren ein paar Sachen, die man nicht so unbedingt erwarten würde. Und auch der ganze Auftakt ist nicht unbedingt so, wie man erwarten würde.
Und ist der... Weiß nicht, ich meine, es ist ein österreichischer Film. Ist der ein bisschen Haneke-like? Also ist das so ein bisschen
eher
fieser?
Du weißt, die erste Hälfte weißt du nicht, was der Vibe des Films sein soll. Ist alles sehr negativ, bevor das alles passiert, weil da passieren halt innerhalb seiner Familie halt ein paar Dinge. Oma ist krank und so, und dann versuchen die irgendwie sie irgendwie zu pflegen und so. Das wird sehr ausgearbeitet, sodass du schon denkst, wo führt das jetzt hin? Ne? Was soll das? Und dann passiert da dieser Moment, dass er aufwacht und niemand mehr da ist. Und dann richtet er sein Leben ein. Und dann passiert, dann geht quasi im Grunde genommen der zweite Teil des Films los. Und das ist ein bisschen anders, als du es erwarten würdest.
Okay.
Es ist nicht so negativ, wie man vermutet. Ist kein positiver Film. Aber es ist so, dass du denkst, oh, das ist cool, so ein bisschen Robinson Crusoe in Südtirol halt, ne? Und der ist halt voll fit. Das ist auch geil. Am Anfang siehst du ihn ein paar Mal so halb nackt oder ganz nackt in seiner Wohnung, weil es halt total verkommen, kriegt seinen Job nicht mehr auf die Reihe und versucht irgendwelche 20-Jährigen aufzureißen, kriegt das nicht hin, der ist schon irgendwie Erde 40 und so. Ist alles so kein gutes Leben. Und da siehst du ihn ein paar Mal nackt durch seine versiffte Wohnung balancieren. Und ich dachte so, muss das jetzt, warum zeigen sie jetzt so explizit immer seinen Körper? Habe ich mich so gefragt. Sprung nach vorne, dann bist du halt irgendwann in Südtirol mit ihm, ne, wo er das schon alles, der baut der Sachen und richtet sich ein und so. Und auf einmal ist er, da hast du den Tom Hanks-Moment.
Ah, ja, okay. Ja, ja.
Auf einmal ist er gerstenschlank und trainiert und voll fit und so. Und denkst du, oh, ach so, deswegen haben sie ihn so besonders nackt immer am Anfang gezeigt. Ja, nee, also den kann ich echt empfehlen. Der hat mir sehr gefallen. Und wenn, ich will auch nur noch sagen, wenn jemand Attack Invasion of the Body Snatchers nicht kennen sollte, diesen. Ich bin immer wieder überrascht. Ich gucke den so alle 5 Jahre und ich denke jedes Mal, ach ja, das ist ja der mit diesem komischen Glibberkram und mit den Pflanzen und Horror und 1972 und alles klar und mit dem Schreien, ne? Naja, und dann guckst du den an und merkst so, verdammt nochmal, der ist echt gut gemacht und so. Der ist wirklich gut gemacht.
Der hat auch eine finde ich, der hat so durchgehend, hat er eigentlich so eine schöne, unangenehme Atmosphäre.
Das habe ich auch. Ich habe leider die Notizen nicht dabei, aber das habe ich auch gemerkt. Der hat auch einen richtig guten Rhythmus. Das geht ja gleich los. Zack, zack, zack. Der hat ja nicht 20 Minuten, das sind erstmal der und die und der hat einen Sohn und die hat ein Kind und der will das und der hat seinen Job verloren, wie man das normalerweise kennt. Sondern es geht direkt los. Die Dinger kommen da auf die Erde, fangen an zu wachsen und los geht's. Und ich glaube, in den ersten 2 Szenen, wenn dann die Hauptdarstellerin durch die Stadt läuft oder geht, siehst du schon Leute so panisch hinter ihr weglaufen. So, ich mag das ja, diese typische, das, was man aus Zombie-Filmen kennt, ne? Wenn Otto Normalverbraucher durch den Film marschiert und nicht merkt, dass rundherum schon langsam das Chaos ausbricht. So. Das ist da auch ganz gut.
Aber das ist so eine Sache, ne? Das fällt mir ja auch in solchen Filmen immer gerne mal auf. Wo war das letztens? Naja, bei Last of Us zum Beispiel. Den Anfang, die erste Folge, wo die Tochter da durch die Gegend zieht und nur so im Hintergrund irgendwelche Sachen mitbekommst. Die Ladenbesitzer, die sie nicht reinlassen wollen, die Oma, die dann irgendwie im Hintergrund sitzt und plötzlich irgendwie so
Polizei fährt auch draußen vorbei.
Polizei fährt, ja. So. Und sowas mag ich. Sowas finde ich auch richtig cool. Vor allem, weil ich finde, es gab schon gewisse Situationen, die sind natürlich nicht ansatzweise mit so einer Filmsituation vergleichbar, aber wo ich dann auch gemerkt habe, fuck, wie unaufmerksam bin ich denn jetzt gerade?
Hab ich zweimal erlebt. Erzähl deins,
was? Nee, also es ist so, einfach so, weiß ich nicht, zum Beispiel als diese, keine Ahnung, da gab's irgendeinen Fliegeralarm oder irgendwie so ein Gesamtalarm und so. Und du fährst durch die Gegend und denkst dir halt nichts und plötzlich merkst du halt, da sind Fahrzeuge, die du sonst in deinem Leben nicht so alltäglich siehst oder sonst irgendwas. Oder irgendwie Leute sind irgendwo aufgebracht und alle in Strömen rennen irgendwo hin und du denkst dir so, was ist hier los? Was habe ich
verpasst? Ja, so ein bisschen entrückte Realität.
Ja, genau.
Und du denkst, du bist im falschen Film. Ich hatte das zweimal. Einmal nach 9/11. Da habe ich übrigens auch einen Film gesehen, über den ich nachher nochmal kurz reden wollte, den ich nicht kannte. Das absolut derbste, was ich jemals gesehen habe in der Hinsicht. Und da habe ich in den Tagen danach ein paar Mal, das war auch schon, da habe ich schon in Hamburg gearbeitet, ein paar Mal eine Situation, wo die Flugzeuge nicht über die reguläre Einflugschneise kommen, sondern die kommen manchmal woanders zum Flughafen. Und manchmal fliegen sie ganz tief und wenn dann Wolken fehlen oder die besonders, wenn die Wolken halt besonders aufgeteilt sind, dann hört sich das auch anders an. Und am Tag nach 9/11 kam das ein paar Mal vor, dass ich irgendwie gerade von der Arbeit mal kurz zum Dammtor gegangen bin. Da habe ich an der Moorweide noch gearbeitet. Und auf einmal hörst du einen Flieger. Und du weißt sofort, Moment. Wir wussten ja noch nichts zu dem Zeitpunkt. Wir wussten nicht, was los ist. Passiert das jetzt überall auf der Welt? In den Großstädten? Ich so, Moment, ich bin in Hamburg. Wir gelten auch als Ziel. Und ich höre gerade ein Flugzeug, was richtig tief fliegt und gar nicht so, wie man es normalerweise kennt. Da habe ich schon bisschen Angst, muss ich sagen. Und das zweite Mal war, als Corona losging. Und dann sitze ich da vor dieser interaktiven Karte. Und jedes Mal, wenn du Reload machst, wird der Kreis oder die Reichweite des Virus wird immer größer. Und ich so, das ist komisch. Das ist genau wie so ein paar Spiele, die ich schon mal gespielt habe. So World, ich weiß nicht, da gibt's so ein Spiel mit Viren, so ein Virenspiel von vor 10 Jahren, wo du das gleiche in Grün hattest mit der Weltkarte. Und ich denke, warte mal, ich sitze hier, ich mach gar nichts. Ich guck zu, wie das Virus immer näher kommt. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll.
Ja, oder auch die Befremdlichkeit, ne? Als dann wirklich so diese Lockdowns ein bisschen ernster genommen worden sind. Und du musstest irgendwie raus. Und ich hatte dann nicht so sofort auf Anhieb den Durchblick, was jetzt gemacht werden darf, wie lang man drinbleiben muss und sonst irgendwas. Und dann war ich auch irgendwie hier an den Hauptstraßen, hier Gärtnerstraße oder was weiß ich, so vierspurig, wo ich denke, es ist schon verdammt leer. So, also es war halt einfach irgendwie so fast endzeitlich, kann man das so sagen?
Wart ihr in der Innenstadt?
Man hat das schon so ein bisschen vergessen, wie das in der Anfangszeit war. Ich habe mich da heute noch mit jemandem drüber unterhalten, auch wie das war, als die Spielplätze abgesperrt
waren. Ja, genau.
Das vergessen die Leute noch. Du durftest mit deinen Kindern
nicht auf den Spielplatz.
Die Schaukeln waren und die Wippen waren mit so Absperrband immobilisiert. Also das ist völlig crazy und ich werde nie vergessen, wie ich hier auf einem Outdoor-Spielplatz war und irgendwie war das wohl so, dass mal es zu voll wurde auf einem Spielplatz oder auf mehreren Spielplätzen. Da haben sie die Regel eingeführt, auf Spielplätzen musst du Maske tragen, auch wenn sie unter freiem Himmel sind. Mhm. Und wir waren auf diesem Spielplatz mit den Kids und wir waren nur wir und noch, glaube ich, ein anderer Elternteil mit einem Kind auf einem ganzen Spielplatz, mussten Masken tragen, weil Maskenpflicht am Spielplatz. Und Luftlinie, 1 Meter war der Gehweg, das war da so am Kaifu-Bad, diese Wiese war der Gehweg voll mit Leuten, alle ohne Maske. Und ich sitze da mit meinen Kindern am Spielplatz, um mich rum, 10 Meter, kein einziger Mensch und sitzt mit Maske. Und du sitzt einfach nur so da und siehst die ganzen Menschen da so langlaufen ohne Maske und schüttelst einfach nur den Kopf und denkst, das kann alles nicht wahr sein. In was für einer Realität lebt man? Das hat man schon vergessen.
Mönckebergstraße.
Klopapierrollengeschichte. Kein Klopapier mehr.
Ja. Das ist das Skurrilste.
In der Mönckebergstraße war auch Maskenpflicht. Also wenn du über die Mönckebergstraße, das ist hier die Einkaufspassage oder beziehungsweise die große Haupteinkaufspassage hier oder Haupteinkaufsstraße in Hamburg, musstest du mit Maske laufen. Auf der Straße.
Gar nicht, echt.
Wow. Und erinnert ihr euch noch, dass du gewisse Sachen, ich weiß noch, wir waren einkaufen in der Metro. Und es gab kein Desinfektionsmittel in der Metro mehr. In der Metro kein Desinfektionsmittel mehr. Das ist normalerweise auf Paletten. Ja, weil die ganzen Restaurants, weiß ich nicht, oder was weiß ich, gab es nicht mehr. Also völlig irre. Das hat man schon vergessen. Das ist noch nicht so lange her, 2,5 bis 3 Jahre. Und ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich irgendwie jetzt Last of Us oder so, dann denke ich mir so, vor 3 Jahren oder noch vor der Pandemie hätte man gedacht, so, ja, die klassische Zombie-Apokalypsen-Fantasie. Und jetzt denkst du dir einfach die ganze Zeit so, scheiße, wie nah dran
ja.
waren wir bitte schon jetzt nicht von der Art, nicht, dass wir Zombies hatten, in einer gewissen Weise schon, aber einfach von den Maßnahmen und wie schnell der Mensch sich angepasst hat, auch an so neue Gegebenheiten.
Ja, das ist interessant, wie das möglich ist, wie schnell so man sich an sowas, wenn die Umstände so extrem sind, dass man sagt, okay, das ist so, dann mache ich das jetzt.
Und Mel, wie hieß nochmal die Sci-Fi-Serie, die du vorgestellt hattest bei der letzten Butter Binge-Folge?
The Lazarus Project.
Lazarus Project. Mhm. Ja, da gibt's am Anfang auch. Da ist eine Pandemie ausgebrochen und das Hauptpärchen oder der Hauptdarsteller hat eine Freundin, die ist schwanger. Und dann zeigen sie, wie sie halt ins Krankenhaus gehen und da schon so die ersten Sachen anfangen. Dann sieht man, wie sie krank ist und dann sieht man, wie sie halt irgendwo in der Stadt umher sind und alle mit Masken und so auf. Und das ist alles noch relativ irgendwie, ja, es ist nicht so wie, weiß ich nicht, in so diesen typischen Zombie-Endzeit-Filmen, was ich, oder hier wie bei Doomsday, wo dann halt 5000 Leute auf dieses Tor zurennen und ja, sonst irgendwas. Okay. Aber das war halt alles eher so ein bisschen runtergedampft. Und wo ich mir auch gedacht habe, ja, da waren wir. Weil das war, glaube ich, nicht, ja. da ging es nicht um Corona, sondern es war irgendwie eine andere Krankheit, glaube ich. Oder ein anderer Virus. Aber die Szenarien, oder so wie sie das Szenario ausgespielt haben bei Lazarus Project, das war halt
wirklich. Wisst ihr noch, wie die Polizei mit so Stäben durch die Leute gegangen sind, um den Abstand von 1 Meter
ja?
zu messen?
Das habe ich nie gesehen.
Das habe ich nicht mitbekommen. Bei Demos und so weiter. Ja? Ja, das habt ihr nicht mitgekriegt, ja, wo die mit Polizei Stangen. Mit Stangen, die halt den, weiß ich, 1,50 Meter in die Richtung, 1,50 Meter in die Richtung. Und dann sind die so de, bei Protesten, hier bei Anti-Covid-Protesten war das, aber auch bei anderen Massenveranstaltungen oder auch in der Stadt oder so, sind die mit so Stangen gelaufen, um zu gucken, ob die Leute wirklich 1,50 Meter voneinander entfernt stehen. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, ich meine, wir rücken jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber jetzt stell dir mal vor, dieses Virus wäre tödlicher gewesen, also als es war. Letztendlich. Ich meine, Covid war schon tödlich, aber stell dir mal vor, das hätte nicht eine, ich nagel mich nicht fest, irgendwie Sterberate von 1%, sondern von 20% gehabt.
Stell dir mal vor. Dann wären wir bei der spanischen Grippe ungefähr.
Stell dir mal vor, was das für eine Veränderung schon in der Gesellschaft gehabt hätte. Also du hättest nur ein bisschen tödlicheres Virus haben müssen, weil so war es ja, ne, die Leute haben es dann im Endeffekt, also nach anfänglicher Angst so, hat man sich gedacht, ja, wird schon gut gehen, wenn ich's krieg, wird schon nichts passieren und so weiter. Aber ich habe immer gesagt, stell mal vor, den Leuten explodieren die Köpfe. 10% aller Infizierten explodieren die Köpfe. Ey, keiner würde mehr Häusertüren werden verschweißt.
Ja. Ja,
so,
glaubst du?
Weißt du, die Leute hätten 7 Masken auf. Freiwillig. So, das ist einfach. Aber vielleicht kommt das noch.
Da gibt's einen schönen, Coming-of-Age-Film, der heißt Zerplatzt.
Zerplatzt.
Ja, da geht's auch darum, dass so ein paar Highschool-Schüler feststellen, dass ja unter ihnen immer wieder Leute einfach platzen im Unterricht. Bam, zerplatzt heißt der, glaube ich.
Ein bisschen alternativ zu Spontaneous Combunch.
Ja, genau. Wie heißt der? Ja, der heißt sogar Spontaneous, heißt der im Original.
Von dem habe ich gehört.
Ja. Und guckt euch den mal an. Der ist in Ordnung. Also der macht schon Spaß.
Sag mal, gehört ihr auch zu denen? Diejenigen, die sich während der, oder sagen wir mal in der Anfangsphase von Corona auch noch mal den Soderbergh-Film angeguckt haben?
Contagion?
Ja.
Nee.
Ich habe mir den sofort angeguckt.
Outbreak habe ich mir angeguckt.
Habe ich mir auch angeguckt.
Aber Contagion, das war schon krass, weil die ersten 20 Minuten sind genau der gleiche Verlauf, wie man es eigentlich bei uns in der
Welt. Ja, interessanterweise jetzt, wo auch Last of Us läuft und so, ne? Das ist ja alles vor der Pandemie, also Last of Us ist ja vor der Pandemie erschienen, also der erste Teil, ne? Also diese ganze Story und so weiter. Jetzt guckt man das so mit komplett anderen Augen und denkt sich, teilweise werden wahrscheinlich Leute denken, die die Spielreihe nicht kennen, jetzt machen die hier alle einen auf Pandemie, weil es gerade das Thema ist. Nee, das war halt schon diese ganzen Filme, Contagious, Outbreak und so, das gab's halt alles schon.
Ja. Das war klar, aber damals war es
Foreshadowing.
Lula lustig.
Zukunft ja, oder auch irgendwann. Dieser Koreaner. Wie hieß der? Ich glaube, der hieß, glaube ich, nur Flu oder Deadly Flu oder Deadly Flu oder so. Den haben sie dann während Covid halt hier nochmal rausgebracht mit dem Titel Pandemie. Der war eigentlich schon 2 Jahre alt. Also der ist 2 Jahre vor der Pandemie entstanden. Mhm. Und offensichtlich hielten sie es für eine gute Idee, den halt direkt mit der Pandemie dann nochmal
rauszubringen. Dann nehme ich mal die Vorlage und rede mal über einen Film, den ich zuletzt gesehen habe. Sick.
Ah, der von Kevin Williamson.
Kevin Williamson, der Autor, der hinter den ganzen Stream-Teilen und I Know What You Did Last Summer steht, also eigentlich der Kopf, wenn man mal Wes Craven ausklammert. Sick ist eigentlich ein Covid-Film, ohne zu viel verraten zu wollen, aber die tragen auch alle Maske in dem Film und so weiter. Und ist halt auch so ein Slasher von Blumhouse. Story ist, also
Familie fährt irgendwie in so ein Haus, ne? Und da sind alle irgendwie komisch in der Umgebung oder sowas, ne?
Ja, noch nicht mal. Also es ist eigentlich zwei Leute oder drei Leute fahren in so ein Ferienhaus und dann geht's auch schon los im Prinzip. Oh, war da irgendwas? Die Tür ist offen. Hast du die Tür offen gelassen? Nee, ich habe die Tür nicht zugelassen. Na, ich mach sie mal zu. Knick, knack. Und dann geht's eigentlich, also der Film hat de facto keine richtige Story. Und dann geht's auch schon los mit dem Geslashe. Und ist halt echt komplette Stangenware. Also ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt, weil ich mir gedacht habe, so, du kannst ja nicht heutzutage einfach so 0815 Slasher rausbringen, der eigentlich komplett nichts neu macht. Doch, kannst du.
Ja. Also, es wird immer Leute geben, die das geil finden.
Also, ja, ich habe ja auch eigentlich nichts gegen, aber dafür war der halt dann, war der dann halt, also es gab so ein, der ist solide handwerklich gemacht, der sieht gut aus, der hat auch eine solide Brutalität, jetzt nicht zu übertrieben, aber handwerklich ist das alles top gemacht, aber die Auflösung und auch dann generell so der Twist und alles, das war so scheiße. Und insgesamt einfach so unterfordernd, also du hast das Gefühl, du kennst jede Minute dieses Films, kannst du vorhersagen, so ungefähr.
Das nervt, sowas nervt. Ist ja wie bei Ant-Man. Ist ja wie bei Ant-Man.
Ja, den habe ich jetzt halt noch nicht gesehen, aber also das war halt einfach so Stangenware, wo ich mir denke, ja, wenn du noch nie so einen Film gesehen hast, gehst du da vielleicht raus und sagst dir, das war richtig puh. Und, aber wenn du auch nur einen Scream-Teil oder irgendwas gesehen hast, denkst du dir halt, what's the point? Also ich verstehe diesen Film nicht. Und dann, ja, ich kann jetzt nicht zu viel verraten wegen Spoiler oder so, aber dann die Auflösung, also sagen wir mal das Motiv der Mörder. Des Mörders.
Der Mörder.
Irgendeines Mörders.
Irgendeines Mörders.
Oder mehrerer Morden der Person.
Mehrerer Morden, man weiß es nicht genau. Ist so bescheuert, dass du wirklich nur da denkst du, oh, Leute, ja, ey, gib mir meine Zeit zurück. Also so habe ich es gesehen, aber ihr wisst.
Ist da ein Poster? Wie sieht das aus?
Du hast das Poster bestimmt schon gesehen.
Das ist so rot-schwarz. Steht sick halt irgendwie in so Schreibschrift drauf.
Grafisch?
Ich meine, das Gute ist, der geht, glaube ich, nur 80 Minuten. Da muss man ja, ich habe kein Internet gerade, da muss man ja sagen, danke, dass jetzt nicht irgendwelche so Filme, die du schon, mittlerweile habe ich das Gefühl, 90 Minuten war es früher, heute ist es so 2 Stunden, 10 Minuten, ist jeder Film lang, wo du dir manchmal denkst, muss der wirklich 2 Stunden sein?
Ja.
Hätte man die Geschichte nicht auch in soliden 80 Minuten erzählen können?
Geht auch andersrum. Manchmal sitzt du da auf dem Schnitt und dann sagt jemand, ach, wir haben immer noch nicht 90, wir sind erst bei 73. Wie kriegen wir denn jetzt 90?
Ich habe ja gerade so eine kleine Hongkong-Action, 80er-Jahre-Action-Revival-Strecke gestartet.
Mhm.
Ich habe mir, das habe ich schon in einer der vorherigen Sendungen mal erzählt, ich habe mir Cover Heart 1, Cover Heart 2 und Cover Heart 3 angeguckt.
Ist das Choi und Fat?
Cover Heart 1 und Teil 2 sind mit Choi und Fat. Teil 3 ist mit Andy Lau.
Mhm.
Ding ist halt, die Filme haben nie was miteinander zu tun gehabt. Cover Heart 1 ist ein Film namens Full Contact aus dem Jahre, glaube ich, 1985 mit Cho Yun-Fat. Der, muss er machen, der will eigentlich seinen Cousin irgendwie nur vor einem Geldeintreiber oder vor Prügel irgendwie beschützen und wird dann halt gezwungen, für ihn halt auch Geld zu beschaffen, weshalb sie sich auf so einen Überfall einlassen, bei dem sie halt gelingt werden. So. Cooler Film, echt cool. 90 Minuten ungefähr. Cover Heart 2 ist City on Fire im Original. Ist 5 bis 7 Jahre vorher entstanden. Ist Tarantinos, sage ich mal, Inspiration für Reservoir Dogs gewesen. Aber auch mit Cho Yun-Fat in der Hauptrolle. Und weil die beiden von Ringo Lam sind, haben sie sich gedacht, auch der Film, der 1995 rausgekommen ist, der auch von Ringo Lam ist und eigentlich The Adventurers heißt, den nennen wir jetzt auch Cover Heart 3. Also den nennen wir jetzt Cover Heart 3. Obwohl er halt Andy Lau in der Hauptrolle spielt.
Wahnsinn.
Ey, und der auch. 95 Minuten. Es geht darum, das habe ich jetzt halt schon vor einiger Zeit immer erzählt, es geht halt darum, dass ein Junge, dessen Dorf wird halt in Kambodscha überfallen und so ein Geschäftsmann und ein General bringen halt seine Familie um. Die Amerikaner sammeln den Jungen auf, nehmen ihn mit. Er wird zum Air Force-Piloten, stellt halt fest, oh, dieser Geschäftsmann, der macht immer noch rum. Alles klar. Er lernt die neue Frau des Geschäftsmanns kennen, fängt mit der eine Affäre an, wird dann vom CIA rekrutiert, heiratet dann die Tochter des Geschäftsmannes, um sich halt an ihm zu rächen.
Während er noch eine Affäre mit der Frau hat?
Ja, er hat eine Affäre mit der neuen Frau des Geschäftsmannes, okay, und halt heiratet noch seine Tochter. im Rahmen als Undercover-Operation der CIA. Und am Ende landen sie wieder in Kambodscha, wo er dann halt mit einem Hubschrauber dem Bösewichten im Jeep hinterherjagt und da irgendwie alles durch die Gegend ballert. 95 Minuten. All das in 95 Minuten. Plus noch diverse Kampfszenen über längere und Verfolgungsjagden über längere Strecken. So. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Ich weiß nicht, wo das hin ist. Diese Filme, die komprimieren so viel in so kurzer Zeit. Und es macht einfach nur Laune. Mhm. Ich habe mir dann daraufhin noch, was habe ich mir angeguckt? Yes, Madam. Kennt ihr den? Mit Cynthia Rothrock. Aber also, die sagt nicht was, ne?
Von wann?
Von wann?
Also frisch oder?
Nee, auch ein 80er.
Ach so, nee, okay.
Das war wohl der erste Auftritt von ihr so in Hongkong. Ist von Corey Yuen, der auch mit Jackie Chan zusammen in dieser Peking Opera School war. Also einer von den, von dieser ganzen Clique, zu der auch Sammo Hung und wer war das noch? Da sind noch Yuan Bao und noch einer, die zählen dazu. Also die Namen, also die Leute kennen.
Zu Haag?
Nee, Zu Haag war nicht dabei, der war nicht in dieser School. In dieser Peking Opera. Aber egal, auf jeden Fall, das ist halt einer von Jackie Chans, ja,
Buddies,
so, oder beziehungsweise Opera School Buddies, so. Und der ist mit Michelle Yeoh und Cynthia Rothrock. Und da geht's halt darum, dass zwei Ermittlerinnen halt irgendwie so einen Geschäftsmann auch zur Strecke bringen müssen. Und dann habe ich mir noch den zweiten Film dazu angeguckt, Writing's Wrongs heißt der oder so, oder auch Above the Law, oder wie er in Deutschland heißt, Tage des Terrors. Ja, wo es halt um einen Anwalt geht, der nicht mehr irgendwelche Verbrecher per Gericht zur Rechenschaft ziehen möchte, weil er feststellt, das bringt alles nichts. Also geht er nachts auf eigene Faust los und bringt die halt um. Und Cynthia Rothrock ist die gleiche Ermittlerin aus dem ersten, aus diesem Yes Madam, obwohl die eigentlich nie was richtig miteinander zu tun haben oder nie so als Fortsetzung irgendwie deklariert werden. Und ja, ist halt auf der Spur nach dem Anwalt, aber gleichzeitig muss sie halt auch so diesen fiesen Geschäftsmann irgendwie zur Strecke bringen. Und dann gibt's noch einen korrupten Polizisten und so weiter, oder einen Polizeichef sogar, der dann halt irgendwie so seine Fäden im Hintergrund spinnt. Ey, Verfolgungsjagden, richtig geile Kampfchoreografien, Härte, Intrigen auf 95 Minuten und der Film ist vorbei.
Waren diese ganzen Jackie Chan-Kracher damals, Police Story 1 bis 18, die waren auch alle nur so kurz, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und ich, so.
Welcher ist der? Ich frage mich immer, den ersten, den ich gesehen habe, der ist mir in Erinnerung geblieben, weil es da diese Szene gibt, eine dieser typischen Verfolgungsjagden. Irgendwer, ich glaube, Jackie ist auf dem Moped, auf so einem Motocross-Bike.
Police Story.
Genau, ich meine, ich weiß nicht, welcher Teil das ist. Und dann fährt er mit dem so eine Wand hoch, so ungefähr 5, 6, 7 Meter, gerade Wand, über eine kleine Rampe, springt dann oben ab und kommt gerade oben, also du glaubst eigentlich nicht, dass das physisch möglich ist, dass er oben dann da raufkommt, aber irgendwie lehnt er sich dann, dass er weiß gar nicht, was ich meine. In so einer, der kommt da am Ende der Verfolgungsjagd, kommt er mit dem Moped in so, ich glaube, das ist so ein Fabrikgebäude.
Das muss der zweite sein.
Ja. Das war, glaube ich, der allererste,
den ich gesehen habe. Der dritte hat diese echt legendäre Verfolgungsjagd durch Macau, wo sie auf dem Zug Bus landen. Das ist der zweite, wo er von einem Gebäude auf den Bus springt und sich dann so ducken muss und so. Ich meine, das ist der zweite. Und dann gibt's natürlich den ersten, wo Michael Bay ja geklaut hat, wie sie mit diesen Autos durch diese Wellblechhäuser hacken. Und wo Tango und Cash geklaut hat, dass Jackie Chan einfach da steht und das Auto kommt so auf ihn zu und dann bremsen sie ab und sie fallen alle so raus. Weißt du, und er bleibt halt einfach stehen. Was Stallone am Anfang von Tango und Cash macht.
Ja.
So, ja. Das ist Police Story 1. Der zweite spielt dann in dieser Halle, die dann am Ende in so riesen Feuerwerk hochgeht, wo der eine Typ die ganze Zeit noch irgendwelche Knallkörper auf Jackie Chan irgendwie schmeißt. Und der dritte ist halt mit dieser Verfolgungsjagd auf dem Zug, wo Michelle Yeoh auch mitspielt. Ey, das ist so geil. Ich gucke das Making, also am Ende sind ja immer diese Making-of-Szenen bei den Jackie Chan-Filmen gewesen.
Im Abspann, ne? Meinst du?
Im Abspann.
War das im Original auch?
Bitte?
Also, es war, ja, egal, sorry.
Und bei dem dritten, ne, da siehst du irgendwann eine Szene, da springt Michelle Yeoh mit so einer Crossmaschine auf den fahrenden Zug.
Sie selbst.
Und ich denke nur so, hat die das wirklich gemacht?
Aber weißt du oder denkst du?
Nee,
ich dachte auch, dass Arnold in T2 mit dem.
Ja, das war
auch gerade einen Golden Globe gewonnen für Everything Everywhere.
Oje?
Ja, oder?
Hat sie den gewonnen? Ich weiß nicht, ob sie den gewonnen hat.
Ja, und da hat sie doch gesagt zu dem Als da war ja da diese Klavierspielerin, die immer die Leute von der Bühne gespielt hat, wenn sie so lange geredet haben. Ja. Und dann hat sie zu der Klavierspielerin gesagt, wenn du anfängst, hau ich dir aufs Maul.
Ja,
also
bei Michelle Yeoh.
Sie hat gesagt so, fang bloß nicht an zu spielen, du weißt, dass ich dich umhauen kann. Ja.
Glaube ich dir aufs Wort. Und irgendwie habe ich dann gelesen, weil ich habe mich halt gefragt, hat die das wirklich selbst gemacht? Ist die wirklich mit dieser Motocross-Maschine auf diesen fahrenden Zug gesprungen? Weil das siehst du halt. Du siehst es wirklich, wie das in einem Take einer macht. Und sie hat es selbst gemacht, weil der Stuntman, der das rehearsed hat, also der die Probe dazu gemacht hat, hat sich bei der Probe verletzt. Also musste sie das selbst machen.
Moment. Ja, aber niemand sagt doch, du, Daniel Schröcker, komm mal ans Set morgen, du hast morgen deine Szene. Ne? Dann kommst du da an und sagt jemand, übrigens, hier, der Stuntman ist ausgefallen, kannst du da hochspringen mit dem Moped? Kannst du Moped fahren? Dann springen wir da auf den Zug. Das geht, das macht doch niemand. Hat die eine Ausbildung, eine Stunt?
Naja, die hatte bis zu diesem Zeitpunkt hat die schon ein paar Actionfilme gemacht, ne?
Also, und ja, aber das heißt nicht, dass du mit dem Moped 5 Meter auf dem fahrenden Zug
springst. Man sieht's aber halt im Dreharbeit. Also man sieht's ja.
Ja, ich find's krass. Ich sag nur gerade meine
Gefühle. Naja, aber war die nicht Stuntfrau einfach?
Ja, also ich meine, ich denk mal, gerade bei diesen Martial Arts Filmen, ne? Da musstest du ja auch schon irgendwie eine gewisse Stunt-Erfahrung mit dir, also mit trainieren oder beziehungsweise mitbringen. Ich meine, die war. Was war die? Miss Malaysia? Die hat ja irgendwie so einen Schönheitswettbewerb gewonnen und es wurde dadurch ja bekannt, weil dann ihre Agenten gesagt haben, ey, hier, versuch's doch mal einen Film. Und dann hat die ihre ersten Rollen gemacht und diese ganzen Kampfsportrollen. Und ich meine, auch bei dem Yes Madam, ne? Also, die fightet da selbst. Und die kriegt da selbst aufs Maul, genauso wie Cynthia Rothrock. Die stecken da schon ordentlich ein und die teilen auch ordentlich aus.
Okay.
Cynthia Rothrock hat auch bei dem Millionaires Express, ja,
kenn ich nicht.
Das ist, oder Shanghai Express heißt der auch ein toller Film. Ey, wirklich so ein.
Du bist da voll drin gerade.
Ja, ne? Ich hab so.
Voll in deinem Rausch.
Ey, ich hab da so Bock gerade wieder, weil das ist so. Wie soll man sagen, so befreites Kino irgendwie? So.
Ja, es ist so ein bisschen Spaß. Das vermittelt einem das Gefühl, als würden Freunde zusammenkommen und einfach einen lustigen Actionfilm
machen. Und machen.
So, ja, weißt du, und einfach machen.
Ja.
Hier Kamera hier hinstellen, mal da ein bisschen hier raufspringen. Was kannst du? Ja, mach mal ein Salto runter. So.
Stunts. Yeoh führt nicht alle Stunts in ihren Filmen selber aus, wohl aber die spektakulärsten und schwierigsten.
Süße.
Darunter der Sprung durch eine Glasscheibe mit dem Kopf, während sie gleichzeitig zwei Schurken bekämpft in Yes, Madam.
Ja.
Und Sprung mit einem Motorrad auf einen fahrenden Zug in Police Story 3.
Zeig mir bitte.
Aufgrund von Verletzungen und anderen Ursachen wurde sie in den Filmen Der Morgen stirbt nie, Arkham und Magnificent Warriors teilweise gedoubelt.
Jetzt zeig mir noch ihr Gesicht.
Magnificent Warriors ist auch cool. Den habe ich mir auch angeguckt.
Krass. Ja, aber das ist doch schön, wenn man dann so einen Moment hat oder so eine Woche, wo du denkst, oh.
Jetzt. Und sie war mal mit Jean Todt, dem Formel-1-Fahrer, liiert.
Den kenne ich nicht.
Doch.
Wie alt ist sie jetzt?
Der ist so ein Teamchef.
So alt wie wir? Ein bisschen älter?
Nee, die ist Jahrgang 62.
Buch 62, ja, okay. Ja. Oh, krass.
Ey, und wie gesagt, ich habe so den größten Respekt. Also diese Szene, die habe ich ja gerade gesehen.
Also 60.
Diese Szene, wo sie halt die beiden Jungs, also wo sie durch die Scheibe fliegt und den beiden Jungs noch so Kicks gibt, so Hamme. Ja, wirklich einfach Hamme.
Diese Kreativität in dieses Hongkong-Kinos der 80er Jahre, was Martial Arts angeht. So viel Spaß, wie man damit haben kann.
Und aber auch, was ich auch so faszinierend finde, ist dieser wirklich nahtlose Wechsel von brutalen Szenen zu absolut albernem Slapstick oder irgendwelche sexistischen, ja, Dödeljokes so, ne? Also, das ist so, da ist so alles drin irgendwie und es geht immer in einem über. Ich glaube, wenn du das jetzt heute bei modernen oder auch amerikanischen Filmen dann gucken oder auch in deutschen oder französischen, was weiß ich, wenn du das siehst, dann stößt du dich da immer irgendwie dran. Und bei diesen alten Filmen, finde ich, ist das überhaupt.
Das ist genauso wie mit den italienischen Filmen der 70er, wo die Frauen immer eine Klatsche kriegen, wenn die irgendwie was Falsches sagen. Und die machen so. Tsch. Ja, aber ich habe doch das, weißt du, das ist völlig normal.
Das ist wie beim Bill Burr Skit mit John Connery, ne?
Sometimes they need a slap.
Aber habt ihr früher auch Chinese Ghost Story und so geguckt?
Ja, ja, ja.
Das habe ich auch immer gehört. Das lief mal eine Zeit lang. Ich glaube, auf ARD nachts um 1 oder so erinnere ich mich. Da lief das wirklich im Öffentlich-Rechtlichen, haben die Chinese Ghost Story Filme gezeigt. Ja,
ich glaube, damals konntest du das noch eher als Kultur verkaufen.
Ich habe das damals.
Fremde Kultur.
Ich habe das damals auch nicht so richtig gerafft, weil natürlich, ich habe die damals, das war Mitte, Ende der 80er, habe ich das geguckt, so als Jugendlicher und habe nur so gedacht, so, das ist schon ein bisschen albern, dass der irgendwie auf einer Tanne stehen kann oder, weiß ich nicht, drei Schritte in der Luft macht irgendwie so, wo es, es hat ja jetzt Superkräfte, aber gleichzeitig kann man ihm eins in die Fresse hauen, ganz normal. Dieses- ja, genau. aber ich fand's halt irgendwie so faszinierend, weil es so viele Elemente hatte, halt, wie der Name schon sagt, natürlich Geister und Fantasy und Schwerter und Kung-Fu und Magie und irgendwie hatte das so viel in einem Film, wo es dir als Kind halt auch egal ist, ob das Sinn macht oder sondern du hast einfach nur gedacht, okay, bring it. Ja. Hau alles ja. raus, was du hast. Ne? Also das war.
Und wie selbst, und, das, und die, genau, diese Selbstverständlichkeit, mit der das alles rüberkommt.
Man einfach Spaß.
Ja.
Man einfach Spaß. Oder Mad Mission habe ich geliebt.
Oh, ich wollte gerade fragen, so. Welche. Wie heißt denn diesem, ist das auch Mad Mission mit dem Flugzeug in der Wüste, mit dem Nazi-Schatz?
Nee, das ist
Operation Condor, ne?
Das ist Operation Condor, ja. Mission Adler.
Das war für mich immer der. Also mehr ging nicht.
Ja.
Weißt du? Da haben sie gemerkt, wie erfolgreich sie damit sind.
Jackie Chan, Indiana Jones.
Ja, das ist, da haben sie alles Geld reingepackt und überall hinreisen und riesige Sets, das ist so dieses Set mit dieser
Turbine.
Mit der, wie nennt sich das, diese Testanlage?
Windkanal.
Ja, diese Windkanal. Im Windkanal.
Superman!
Du denkst so. Wie lustig, wie unterhaltsam.
Ist übrigens bis heute bei, es ist zwar ein Themensprung, aber bei Jackass, diese Szene, wo sie sich vor die Flugzeugtür, diesen dritten Teil setzen. Wo sie die Flugzeugdüse anschmeißen und allen möglichen Scheiß reinwerfen.
Und Ryan Dunn sitzt beim Essen.
Beim Essen.
So, das fängt, die Kamera fängt in so einem closen Set an. Du denkst aus der Wand, das ist lokal.
Düsenjägerdüse.
Fährt die Kamera zurück und will immer weiter. Und du bist draußen, er sitzt da, wird angeweht und dann steht auf einmal dieses Flugzeug 10 Meter weiter rechts.
Und der Football.
Oh, das ist so lustig.
Aber ich hab
auch wieder Teil 2 geguckt.
Oh, diese Filme, ne, diese Abenteuerfilme, die dann irgendeine Riesenbasis oder einen Tempel oder sonst irgendwas. Ey, ich meine wirklich, das gibt's heute nicht mehr.
Nee, gibt's echt das nicht
mehr. Der letzte Bond.
Ja, aber guck mal, was muss der letzte Bond alles für Wege gehen, um da hinzukommen?
Das war auch nicht so außergewöhnlich, weißt du? Das, wenn Daniel sagt, hier, let's go places oder so, das ist ein Nazi-Schatz in so einem Bunker in der Wüste.
Wollen wir eine Runde spielen?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal hier angekündigt, oder ich hatte es dir erzählt, wir haben hier ein neues Spiel namens Stetogories, wo man ein paar bestimmte, sag ich mal, Sachen erraten muss. Zum Beispiel IMDb-Ratings oder Einspielergebnisse.
Also ich kann ja, ich habe ja ein paar, verborgene Talente, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich kann sehr gut Alter einschätzen. Ich kann fast auf die Minute genau die Uhrzeit schätzen. Temperatur einschätzen.
Okay, wie kalt ist hier drin?
Wie willst du es kontrollieren?
Ich frag, können wir machen hier? Ach nee, geht ja nicht.
Okay,
wie spät ist es?
Den, lass den Bauch sprechen.
Ja, warte, wir haben jetzt, ich habe wirklich nicht geguckt. Wir müssten es jetzt ungefähr haben, ich sag mal, wir haben angefangen um 15.51 Uhr.
Nicht so schlecht. Wir haben 16.05 Uhr.
Ja, ganz gut.
Doch schon 16.05 Uhr. Da bin ich aber 15 Minuten, das kam jetzt ein bisschen unvorbereitet. Aber
guck mal, 15 Minuten vor der Zeit ist das Soldaten.
Ich kann das trotzdem sehr gut.
Nein, sage ich 5 Minuten, aber gut.
Aber ich wollte nur sagen, IMDb-Noten kann ich auch sehr gut einschätzen.
Das ist gut. Dann lass uns doch mal das IMDb-Rating von ein paar Filmen errätseln.
Okay.
Ja? So, wir sehen jetzt hier gleich, haben wir es da? Kriegen wir es auch auf den großen Monitor? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht.
Könnt ihr das nicht auf den Monitor packen?
Da ist es.
Ja, ja,
so, fantastisch. So, which movie.
Ach, muss man nur sagen, höher oder niedriger?
Okay. Ja, aber das ist schon nicht so.
Ja, ist schwer. Ja,
kommt das ist schon nicht so leicht okay. Bei manchen. Also, wir haben es hier schon abgerätselt. So, was haben wir hier? Hotel Rwanda einfach. Und Eternal Sunshine on a Spotless Mind.
Einfach.
Ich bin bei Eternal Sunshine.
Beliebter wird Hotel Rwanda sein, weil es der wichtigere Film ist und die Leute danach beurteilen, glaube ich.
Ich sag, Eternal Sunshine ist der
Beliebte. Was sagst du?
Rwanda. Ich sag auch Eternal Sunshine.
Glaub mir nicht, weil ihr den gut findet. Darum geht's nicht.
Ja, werden wir sehen. 8,3.
Ah. 8,1.
Oh.
Fängt ja schon mal gut an.
Da haben wir Before Sunset und Eternal Sunshine. Oh. Das hatten wir letztens schon mal.
Das ist easy.
Welcher Teil ist das, der zweite?
Eternal Sunshine bleibt.
Oh, warte mal, den hatten wir letztes Mal schon. Ja, 8, okay.
Haben wir das schon mal gespielt?
Nee. Oh, das wird.
Das ist einfach.
Your Name und Before Sunset oder Sunset, ja.
Your Name ist neuer, hat Ultra-Fans auf der ganzen Welt. Der andere ist beliebt bei Fans.
Ich glaube, Your Name.
Ja. Your Name hat 8,2.
Ich sag 8,6.
8,3. Gut, Rush, ja, da bleibe ich bei Your Name.
Ja.
Rush oder Your Name.
Wollen wir nicht eine Runde machen immer? Jeder einzelne, einmal?
Okay, können wir mal.
Oder jeder einen Titel? Ja,
aber ihr müsst auch gleichzeitig einen Tipp abgeben.
Ja, ich sag Your Name hier.
Ich meine, welchen Score hat Rush?
Ach so, 7,8.
Ja, würde ich auch sagen.
Ich sag 7,9.
8? 8 sogar, das hätte ich nicht gedacht.
Nicht schlecht.
Oh. Ganz klar.
Wizard of Oz oder Rush?
100% Wizard of Oz.
Ja, glaube ich auch.
Allein schon, weil die ungefähr 98,9% aller Fernsehzuschauer dieser Welt kennen.
8,4.
Ach so, Wizard of Oz würde ich sagen
8,3.
8,7. Wegen des Rassismus. Ach nee, ist ja gar nicht in dem. 8?
Oh, Gleichstand oder was? Hm. Krass. Ja, komm. Also, ja, was ist das hier? Crimes of Grindelwald?
Der hat wahrscheinlich 6,5 oder so.
Ja, wenn nicht sogar, das ist doch der letzte, oder? Nee, der ist sogar noch schlechter.
Nee, das ist nicht der letzte, oder?
Doch, ich meine, das ist.
Vor 5 Jahren war der letzte?
Ah, nee, das ist das hier, der
6,6 hat der.
Also, ich sag auch Wizard of Oz und Grindelwald, ja, weiß ich nicht, 6,2.
Ich sag 6,3. Ah, 6,6. Immer alles besser, als man denkt.
Kann das gut.
Grindelwald oder The Prestige, da sage ich ganz klar Prestige.
Prestige hat 8,2.
Ich sag 8,1.
Nee, der hat mehr, glaube ich. Ich glaube, der hat irgendwas. Was hast du 8,5 gesagt gerade?
8,2.
Dann sage ich 8,5.
Ha! Treffer! Nicht schlecht. City of God oder Prestige? Ich sag
schwer.
City of God.
Oh, das ist schon.
Nee. Oh. Besser als 8,5 hat der, glaube ich, nicht.
Doch, das ist einer der Top 10.
Ich glaube, das ist einer der 250.
Ich glaube auch, dass City of God besser bewertet ist.
8,7, komm, ich hau jetzt einen raus. 8,7 für 7 City of God.
Ich sag 8,4.
Weiß nicht.
Was ist 8,6?
Klick ruhig rauf, ich weiß es nicht. 8,6. Arbeiten wir uns gerade hoch? Verstehe ich das Spiel richtig?
Nö. Nee. Sing 2 würde ich jetzt zum Beispiel nicht höher als City of God einschätzen.
7,2.
7,5.
Ich kenne den Franchise nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel oder wie schlimm oder gut das ist. Ich sag, okay, 6,0.
Wann habt ihr City of God zum letzten Mal gesehen?
Vor 3 Jahren.
Wollen wir den mal wieder gucken?
Können wir machen. Das
ist einer meiner absoluten Favorites.
Ist echt gut. Ist besser, als man ihn in Erinnerung hat. Kommt auf meine Liste.
Locke der Boss.
Okay, also ich sage 7,4.
Ich habe 7,2 gesagt.
Welcher Schreck ist das? Der erste oder der zweite?
Ist der erste.
Den würde ich höher einschätzen mit 7,8.
Ich sag, der hat 8,0.
Ich sag 7,9. Bingo, oh, nicht schlecht.
Das war er.
Ach so, hier. Sag mir noch mal den Digimon Film, den wir. Achso, City of God,
Scheiße,
ne?
Ja. Schreck oder Digimon the Movie? Ja, ey, keine Ahnung, da würde ich jetzt auch bei Schreck bleiben.
Ich sag 6,8 bei Digimon the Movie.
Ich sag 5,3.
Nee, 7,2 sag ich.
7,1 bei Digimon.
Also, ich würde sagen, Digimon ist höher.
Ich wollte gerade sagen, Mel weiß doch wieder Bescheid.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Na,
Was habe ich gesagt?
Also, in meinem Herzen ist Digimon auf jeden Fall.
Das zählt, dein Herz zählt leider nicht, Mel.
So, Pitch Perfect 2
und Digimon.
7,1.
7,5 zu 6,1, sag ich.
6,3 zu 7,0. Stand da 6,1?
Ja, 6,1 ist Digimon. Jetzt mach Pitch Perfect 2.
Ich sag 7,1.
Oh. Na gut.
Aber wir sind noch am Gewinnen. Welcher ist das? Fast and Furious?
Fate and the Furious.
Fate, das ist der 8. Der ist trotzdem höher, dem gebe ich so eine 7,1.
6,9.
Ich kann beides nicht einschätzen. Ich sag, wen rate ich jetzt? Fate, ne? Von der Bewertung her?
Ja. Andi, das Spiel ist doch nicht so schwer.
Ja, ich habe gerade gegessen, vielleicht deswegen. Ja. Ich sage 7,1.
6,7. Aber noch sind wir besser. Ja, da würde ich absagen.
Ja, 8,1. Das ist
ziemlich ab, ja, würde ich auch 8 sagen.
Ich sage ab 8,5.
Oder 8,3 könnte es auch sein.
Ja, deswegen. 8,3. Ich bin bei.
Also Fate and Furious gegen ab. Und wir sagen, alle ab ist auf jeden Fall höher.
Ah! Guck mal. Genau dazwischen. Ich habe 8,1 gesehen.
Yeah. Oh.
Aber die Fans.
M. Fritz Langs M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Boah. Nee, komm, der ist zu gut bewertet. Also, selbst wenn den nicht so viele gesehen haben, haben die, die den gesehen haben, richtig gute Wertung gegeben. Ich sag 8,4 für M.
Ich mit.
Ich sag 8,1.
Also M weniger?
Mhm.
Okay, dann. Drück, Mel.
Was soll ich jetzt nehmen? Ihr seid euch uneinig.
Ja, 2-1, Mehrheit.
Ach so, ihr sagt, ab ist.
Nein, ich hab doch mit dir zugestimmt.
Ach so, Leute. Ich sag, M ist größer, alles klar.
Fall von 8,3 hier.
Sehr schön. Gone Girl gegen Fritz Langs M.
Gone Girl hat auf jeden Fall weniger.
Die hat 7,3 oder so.
Nee, ist schon ein guter 7er. 7,9.
7,9 würde ich auch sagen. Also ich bleib bei M.
Ist auch ein guter Film.
8,1.
What?
Ey, aber Gone Girl, ne? Über den musste ich letztens auch nochmal nachdenken. Weil der ja auch eigentlich einen echt guten Twist hat. Mhm. So. Also der Twist des Films stellt den Film ja nochmal komplett unter neues Licht. So. Und wenn man sich das mal so durchdenkt, was Rosamund Pike da quasi.
Die trägt den ganzen Film eigentlich.
Obwohl er sie ja gar nicht.
Ihr Twist, ihr Character-Twist ist das Größte.
Obwohl sie ja gar nicht so präsent ist in dem Film eigentlich. Eigentlich bist du doch mehr bei Ben Affleck, oder?
8,3 Matrix.
Nee, 8,6 Matrix.
Ja, ich glaube, boah.
Wenn nicht sogar mehr.
Ja, komm, ich bleib auch, ich sag auch Matrix, aber ich könnte jetzt keine Einschätzung. 8,3.
Boah, was?
8,7.
Ja.
Boah, ja, okay.
Ja, das ist
Das ist leicht. Kiste. Batman and Robin gegen The Matrix. Ach komm.
Ist das der ganz schlimme? Ach ja, das ist der mit Mr. Freeze, ne?
Ja.
Der hat wahrscheinlich
5,1.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich sag 4,6.
Ich 5,0.
3,7. Ja gut, das ist nicht schwierig. Also Beautiful jetzt Mind Batman und Robin gegen A Beautiful Mind, da ist Beautiful Mind auf jeden Fall
8,1.
höher.
8,3.
7,9.
Ah. Wir sind immer nah dran.
Oh, jetzt?
6,8.
Der erste Teil ist das?
Nee, 7,2.
7,9 für It. Also ich glaube, Beautiful Mind ist noch höher.
Ich sag 7,8.
7,2.
Du hast jetzt das goldene Händchen aktuell hier, glaube ich.
Terminator Salvation.
Ja.
Ist das der letzte?
Helf mir mal,
das ist der vierte. Ist das? Das ist der vierte mit
Worthington?
Sam Worthington.
Oh ja, das ist eine 6,1.
Hat aber drei,
echt?
Hat drei gute Szenen.
Ich gebe dem eine 5,5.
Ich gebe dem 6,0.
6,1. 5.
Sag. Ja, also der war nicht ganz so schlimm wie die.
Oh, Man of Steel, jetzt wird schwierig.
Man of Steel.
Man of Steel gegen schwierig. Terminator Salvation. Ich bin bei Man of Steel mit 7,2.
Ich sag 7,7.
Was sagst du? 7,2, 7,7? Dann sage ich 7,9. Einfach mal provokativ.
Oh. Klappt 7.
Oh! Ja, Usual Suspects.
Wunderbarer Film.
Gegen Man of Steel.
8, der hat
8,1.
8,2, sage ich.
8,4.
Schwein! Man kann doch nicht so gut sein!
Ui. Ah, nee, den habe ich letztens mit meinem Sohn gesehen. Harry Potter und der Halbblutprinz.
Welcher Teil ist das?
Der sechste.
Ich glaube, da bin ich noch nicht.
Den würde ich trotzdem, da würde ich die Usual Suspects immer noch höher sehen.
Mhm. Ich sag, der Potter-Harry hat 7,9.
Ja, ja.
Das ist aber der beste.
Das ist der beste aus der Reihe? Ich dachte, der wäre irgendwo in der Mitte.
Oder der Azkaban-Prisoner ist auch
gut. Also dann sage ich Azkaban besser.
Sage ich 7,7.
7,8.
Ohne ihn zu kennen. Magst mal klicken?
Bäh.
Ha! 7,6. Ui, Findet Nemo gegen Harry Potter 6.
Klarer Fall von 8,2.
Ja, bei für Nemo? Ja, würde ich auch sagen, Nemo.
Aber auch, ich würde sogar fast, der ist so beliebt, überlebt mal den Hype.
8,5?
Ich würde nämlich auch sagen, geh mal lieber höher. Ich sage auch 8,5.
Er hat immer recht hier. Der Typ, den man kaum erkennen kann. Okay, jetzt wird's schwierig.
Wie heißt der auf Deutsch? Ich kenne den, glaube ich, nicht.
Edward G. Robinson.
Indemnity. Was ist denn Indemnity?
Keine Ahnung, da müsste
ich. Warte mal, ich guck mal kurz, wie der heißt auf Deutsch.
Frau ohne Gewissen.
Frau ohne Gewissen.
Schon mal gehört.
Billy Wilder.
Ja, Frau ohne Gewissen ist ein Klassiker, 7,6.
8,1. Nee, 8,0. 8,0. Also 8, genau 8 für. Ich glaube, Finding Nemo ist noch höher als 7, Frau ohne Gewissen.
Ich sag 7,6.
Obwohl, der ist bestimmt so ein riesengroßer Hit. Ui, da haben wir verloren.
Wollen wir noch eine schnelle Runde, jeder einzeln? Einfach nur so?
Wir können
als
auch,
Team? Jeder muss auch, einzeln entscheiden?
Wir können auch Budget machen.
Budget, ja, lass Budget machen.
Ja? Was ist das?
Ja, redet man, wer mehr eingespielt hat.
Achso, ja.
Boxoffice, Entschuldigung.
Ja, also. Oder kurze Zwischenfrage für das Publikum. Erstmal fürs Publikum. Und jetzt?
Ja, gut.
Ja, ja, genau. Das nur so als Beispiel. Was ist das?
Zurück in die Zukunft.
Genau. Und es gibt einige, die sind genauso leicht. Und dann gibt's andere. Da
mach mal ein schweres.
Okay, sagen wir mal. Okay, noch was Leichtes.
Rocky.
Ich sehe es leider nicht so gut. Ja, Rocky.
Genau, aber es gab andere. Zum Beispiel, was ist das hier?
Das Grüne?
Das Grüne.
Oh, das sehe ich nicht so
gut. Ich mach mal ganz kurz für die Kamera.
Das erkennt
man nicht, okay.
Was ist das da in der Mitte?
Ein Baby.
Das ist König der Löwen, oder was? Nee.
Ach, das ist hier Vegas. Wie heißt sie?
Hangover.
Hangover.
Ah, richtig. Oh, ich sag ja, damit kann man sich ein bisschen aufhalten. Aber gerne noch mal das andere Spiel jetzt.
Ja, dann machen wir noch mal jetzt Box Office bei Statutories.
Da geht's um ein Spielergebnis.
Welcher Film mehr eingespielt hat? Which das movie has made more Box Office Revenue worldwide?
Das ist schon auch spannend.
Was kann The ich Prestige gegen Transformers ist, ja, Ace Transformers. Of... Ja gut, das ist dann leider
Transformers.
Ist leider Transformers 4, ist das, glaube ich, ne?
Und ich sage, der hat eingespielt...
Weltweit oder Amerika? Oder?
Ich sag, weltweit würde ich jetzt von aus.
600 Millionen.
So wenig? Ich hätte jetzt gesagt 780.
780...
Ja, okay.
Das ist
nimm 7.
Ja, die Frage ist es weltweit? Geht es hier um die
Welt? Ja, weltweit.
Ja, ich mein, dann, klar. Na, dann sage ich 800.
Ach, du bist aber auch hier.
1 Milliarde.
Eieiei.
Oh, ich habe mich nicht getraut, 1 Milliarde zu sagen, als du 600 irgendwas gesagt hast.
The Fate of the Furious ist der 8. War der erfolgreicher als Transformers 4?
Ja.
Welcher Transformers ist das? Ist das der mit dem.
Das ist der mit Mark Wahlberg, der erste.
Ach so, mit der Tochter?
Ja. Und
sind da die Ritter? Sind da diese Ritter?
Nee, das ist der Night of Extinction oder so, glaube ich, heißt der. Das ist der 5.
Okay, ich würde sagen 930 für Fate.
Ich sag 1,2 Millionen. Das sind die verrückten Japaner.
Was meinst du?
Fate of, ja, es gibt ja, eins steht ja da, 1,2 Millionen, sag ich.
1,2 Millionen.
Milliarden, sorry.
1,2 Millionen. Also du sagst, dass Fate and the Furious erfolgreicher war?
Ja.
Du?
Ich sag, der hat, Fate hat nur 790 eingespielt.
Ich glaube, der war auch nicht mehr so erfolgreich. Ich wäre jetzt auch momentan bei Transformers.
Wo bist du denn reden? 790 Millionen hat nicht so viel eingespielt.
Ja, dann lass doch gucken jetzt.
Ja, dann.
Ja, lass sehen.
Ui.
Uiuiui.
1,2 Milliarden.
Oh, dann.
Hättet ihr mal auf mich gehört?
Ja. Jetzt mal Einzelrunde? Einfach nur.
Was heißt Einzelrunde?
Jeder? Einfach nur jeder einmal nacheinander.
Okay.
Die nächste
jeweils. Andi macht jetzt als erstes King Kong gegen Interstellar.
Oh, das ist schwer. Oh, das ist schwer. Ah, ich sage. Ich glaube, King Kong lief nicht so gut, wie man denkt. Ich sage Interstellar und ich sage, Interstellar hat eingespielt. 980 Millionen. Naja. Naja. Ja. Gut, ein bisschen daneben. Jetzt du, Daniel.
Spider-Man 3 gegen Interstellar. Hm. Da sage ich Spider-Man 3. Und ich würde jetzt mal so 890 Millionen schätzen.
Du bist ein so hässlicher Streber. Schiene, ey, Daniel Schröckert.
Oh Gott. Sie- ja, da bleibe ich bei Spider-Man 3 und sage, The Gentleman hat eingespielt 37 Millionen.
Oh, das ist aber. Moment, muss man da auch das, was dann.
Oh, 140.
Okay. Was Netflix dazu bezahlt hat, dazu zählen? Naja. Okay, Clockwork Orange Gentleman. Das ist relativ einfach. Natürlich Gentleman, aber wie viel hat Clockwork Orange eingespielt damals? Ich glaube, der hat. Obwohl, vielleicht hat er doch damals schon so viel eingespielt. Ich sag, Clockwork Orange hat 90 Millionen Dollar eingespielt.
Ich würde weniger schätzen, aber guck mal. Ich würde sagen 40.
Ah, okay. 26. Gut.
So, was haben wir? Oh, The Godfather gegen Clockwork Orange.
Das ist auch einfach. Also, wer Gewinner ist, ist einfach, aber die Einspielung, die Einspielergebnisse.
Ich sag The Godfather.
Ja. Yeah.
Ich sag Godfather und irgendwas um die 70 Millionen. 140.
Der mehr als 70.
250. Kann ich sagen. Gut, aber immerhin.
Das war ein mega Welterfolg.
So, hier, Eddie. The Room versus The Godfather.
Frau Larsen in
The Full Effect. Das ist nur Room, nicht The Room.
Das ist nur Room.
Ja, okay, nur Room.
Das macht es nämlich schwieriger, weil den haben nicht so viele Leute gesehen.
Ja, aber der Hype war riesengroß, ne? Aber nicht so groß wie mit Godfather.
Ja, aber so ein anstrengendes Thema, ich weiß es halt.
Aber der war Oscar-nominiert, ne? Ja. Beziehungsweise sogar Oscar-prämiert, ne?
Genau, aber deswegen haben viele Leute den erst auf den Sattel bekommen.
123 Millionen für Room.
Echt? Zu viel. Das ist zu viel.
35.
War. Okay.
Ui.
Oh, das ist. Ach, warum kriege ich denn diese komplizierten?
Room versus Trainspotting.
Gut, auf jeden Fall natürlich Trainspotting. Ich weiß aber nicht, wie viel. So riesig, wie das war. Ich sag mal, weil ich habe damals, das war das erste Mal, dass ich so einen riesen Medienhype für einen Film mitbekommen habe. So mit Design und diese ganzen stylischen Poster. Überall waren die.
Plus der Song.
Plus der Soundtrack.
Ja.
Also ich sag mal, der ist gut gelaufen, der hat wahrscheinlich 190 eingespielt.
Ui.
Was? 16 Millionen hat der nur eingespielt?
Das ist ja ein katastrophaler Flop.
Wie soll das denn da das war doch kein. Wie kann denn das sein? Das war doch kein Flop. So ja, riesig wie der war.
Wie viel hat der, was wird der gekostet haben?
Mindestens genau, naja, wahrscheinlich das gleiche. 10 wahrscheinlich oder so.
Trainspotting.
Obwohl, da waren keine
Stars. Da waren keine Stars, das waren alles No-Names.
Das war die erste Rolle für Ian McGregor, ne?
Die zweite, glaube ich.
Bekannte zumindest.
Also er hat ja vorher noch diesen, wie hieß der, kleine Morde unter Freunden, glaube ich, mit Danny Boyle gemacht.
Mhm.
Und, aber das ist schon echt hart.
16. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist fast schon schockierend.
Ja.
Wie das möglich ist.
Was macht Danny Boyle eigentlich als nächstes? Bei dem hatte ich auch irgendwas gelesen.
Der hat ja.
Budget war 1,5 Millionen.
Ja, würde ich sagen.
Oh, wow.
Aber dafür dann, wie viel waren es? 14, 16?
16. 16.
Ja. Wir hatten das gerade in dem Podcast, so diese lukrativen Low-Budget-Filme.
Ja, Blumfeld lebt davon, ne?
Blumhouse hat wirklich einen Schnitt von vielleicht
3.
Ja, jetzt bei
3 bis 4.
Bei vielen, aber die hatten auch schon Filme, die deutlich teurer waren. So, die halt mal auf die 8, 7, 9, 10.
Die Ausreißer,
genau. Um
ein bisschen was Großes zu machen.
Aber die haben einen Revenue oder beziehungsweise eine Wiederreinholrate. Das ist echt unglaublich. Diese ganzen 2 Millionen Filme. Ich meine, Get Out, ne? Hat 4,5 Millionen Dollar gekostet. Hat, glaube ich, über 260 Millionen.
Was musst du da auch groß machen beim Set? Am Set? Weißt du, da drehst du deinen Film, da musst du nicht auf
1000. Keine großen Spezialeffekte.
Nichts Großes aufbauen oder so.
Ja.
Also, ne, bis auf das Ende.
Aber da gibt's echt eine geile, also da gibt's richtig, ich meine, das ist erstaunlich. Clerks, Mad Max, Halloween, Blair Witch Project, Paranormal Activity. Allein Paranormal Activity.
Da hast jetzt aber auch die 5 großen rausgepickt, ne? So viele gibt's da jetzt auch nicht.
Doch, da gibt's eine Menge. Also, da gibt's schon, ich hab jetzt 5 rausgepickt, ja, aber was kannst du noch nehmen? Rocky. Zum Beispiel war auch so ein Ding. Rocky hat 1 Million oder 1,2 Millionen gekostet und hat auch ein Vielfaches von dem wieder eingespielt.
Ja, bei 1 Million 1974, wann war Rocky? 74?
75? 74, ja.
Das war auch nochmal ein bisschen was anderes, ne, für einen Film.
Ja, gut.
Wenn für einen kleinen Film.
Für einen kleinen Film, aber trotzdem. Also, trotzdem hat er ja einen Hit gehabt. Also, trotzdem.
Ja, aber der finanziell, also Aufwand und Income, best erfolgreichste ist ja immer noch Blair Witch, oder?
Nee, ich glaube. Ich würde sagen, Paranormal Activity. vom ja? Schnitt her, ja. Ich meine, weil der erste, was hat denn der gekostet? $25,000 oder so?
Ja, aber Blair Witch hat ja auch nichts gekostet. Hat auch 50 nur.
Ja, aber der hat nicht so viel eingespielt.
Der ist doch jeder reingelaufen damals.
Ja, aber das waren, glaube ich, ich glaube, das waren insgesamt nur 150. Ich hab das hier letztens noch gelesen.
Geh einfach auf Box Office Mojo.
Ja, warte mal. Highest Crossing. So, warte. Hier, guck mal. Blair Witch Project hatte wohl 200.000 gekostet.
Ach so, aber ja. Aber da ist Promo mit drin. Weil der hat nicht 200 gekostet. Der hat eigentlich nur 15 gekostet, dann hat der Schnitt und die Post nochmal irgendwie 30 gekostet, dann waren sie irgendwann auf 70. Aber
60.000 hat der gekostet.
Ja, genau.
Und hat 248 Millionen eingeschickt.
Ich meine, da musst du erstmal hinkommen. Das ist quasi 250 Millionen aus dem Nichts.
Ja, und jetzt aber hier Paranormal Activity hat 15.000 gekostet und hat 193 Millionen gemacht.
Nicht so viel, nicht so erfolgreich wie Blair Witch.
Im Verhältnis gesehen?
Also nicht so ergiebig. Ja, wenn du 250 machst mit, ich weiß nicht, ich glaube nicht diese 200.000. Ich glaube, das ist mit Promo.
Wie gesagt,
ja. Der Eddie, was ist, welcher Film ist das?
Großhirn mit Piano versus Kleinhirn mit Piano.
Kann mir das mal jemand erklären hier?
Die fabelhaften Baker Boys?
Ah! Könnte passen, oder?
Aber warum die Gehirne?
Ist das nicht der smarte Bruder gegen den Dope? Naja.
Ich weiß es nicht. Das?
Ich weiß es nicht.
Gibt's da keine Auflösung?
Doch, aber ich wollte mich. Nee, ich löse das jetzt lieber nicht auf.
Hier, my
pick. Naja.
Was ist denn?
Naja, Amadeus.
Amadeus?
Also es gibt da kein wirkliches Klavierduell zwischen ihm und Abraham Dingsbums.
F. Murray Abraham. My Big Fat Greek Wedding hat 5 Millionen gekostet, hat 368 Millionen eingespielt.
Und danach nie wieder was erreicht, ne?
Ja, sie halt nicht, ne?
Brauchst du ja wahrscheinlich auch nicht. Nö. Ich meine, die war auch Producerin, glaub, oder Produzentin, ne?
Ja,
Tom Hanks.
Das war ihre Geschichte.
Ihre Geschichte, ne? Ja, genau. Die sitzt jetzt ja gemütlich in ihrem Haus.
Die American Graffiti, ne? 777.000 gekostet, 140 Millionen eingespielt.
Und Coppola hat es bezahlt.
Ja, Profit 17,600%.
Nicht verkehrt.
Rocky 1,1 Millionen gekostet, 225 Millionen eingespielt. Profit 20,400%.
Und das war zu der Zeit eine Menge Geld.
Ja. Night of the Living Dead, der erste. 114.000 gekostet, 30 Millionen eingespielt. Profit 26,200%.
Ich hätte nicht gedacht, dass er 30 eingespielt hat. Oder heißt das 30 bis heute inklusive aller Aufführungen, die es jemals gab?
Ah, weiß ich nicht. Durch Re-Release und den Dings kann das schon sein, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Wusstet ihr eigentlich, welcher Film der besucherstärkste Film in Deutschland aller Zeiten ist? Weil wir jetzt gerade ja bei Avatar, weil Avatar ja sich jetzt anschickt, also Avatar 2.
Aller Scheiße Zeit, wie Sieben Zwerge oder sowas.
Nee.
Ist es nicht was Schlimmes wie hier
Schlimm ist Fuck es
You
nicht,
Goethe oder
nein,
sowas?
Nein, nein.
Also ich weiß, dass Otto ja ganz, 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 ganz viele Jahre lang immer
genau. Platz 1. Aber ich rede jetzt nicht von Einspielergebnissen. Besucherzahlen, ja. Ne? Besucherzahlen. Also wirklich die meisten Zuschauer, die den Film gesehen haben.
Ich meine, macht das einen großen Unterschied? Wahrscheinlich.
Ja.
Okay.
Weil natürlich preislich, ne? Also.
Ach so. Ist das eine aktuelle Nachricht gewesen?
Das ist jetzt, es ist also anhand von Avatar 2 habe ich das gelesen, weil Avatar 2 sich jetzt anschickt, einer der besucherstärksten Filme aller Zeiten in Deutschland zu werden. Also wo halt auch wirklich richtig viele Leute drin waren. Nicht nur, weil das Ticket teurer ist, sondern es waren auch wirklich viele Leute drin.
Ja.
Und es gibt aber halt einen Film, den wird Avatar auch nie wieder einholen. Also nicht einholen.
Also ich bin mir sicher, da gibt es jetzt eine große Überraschung für mich, deswegen kann ich es kaum erwarten zu
hören. Titanic.
Das Dschungelbuch.
Ach nee! Okay,
weil der alle 10 Jahre ins Kino
kommt. Ja, nicht nur das, aber der hat wohl damals auch echt richtig viele Leute ins Kino gelockt.
Wow, wann war das? 64?
Mal mit Gemütlichkeit.
Ja, also mehrere Millionen, also das ist eine Zahl, die kann auch Avatar, glaube ich, nicht mehr erreichen. Also dafür müsste der, glaube ich, was weiß ich, wie viele lange Jahre noch im Kino laufen, damit er auf diese Zahl kommt. Also der hat wirklich einen riesengroßen Abstand zu dem.
Und ich sag dir, woran das liegt. Es gibt ein großes Möbelhaus in Norddeutschland. Alle Leute vom Land fahren dahin. Wir auch. Und
da lief der immer.
Möbelkraft. Und Möbelkraft hatte damals jahrzehntelang ein Kinderkino. Und da lief immer, Eltern, ja, kommt rein, hier gab's immer erst die Wurst. Gab so eine Wurstabteilung mit Würstchen, gab es ein Würstchen und dann haben die Eltern die ganzen Kinder da reingeschoben. Das war so ein kleiner Raum, so mit einer Leinwand und da lief immer durchgehend ununterbrochen Dschungelbuch. Und ich war im Himmel immer, wenn ich da war. Oh, wir fahren zu Möbelkraft. Dschungelbuch gucken.
Ja, das ist so wie die McDonald's-Besuche früher oder so, ne? So ach, die kleinen Freuden,
oh Gott, ja, ja.
Die man immer mal an gewissen Dingen mitgenommen hat.
Was hat dich denn zuletzt richtig begeistert an Filmen? Oder an Serien. Hast du irgendwas irgendwie mal in den letzten Tagen oder Wochen oder Monaten gesehen, wo du denkst, wow, das war ja mal ordentlich.
Also
das hat mich ja mal
filmtechnisch?
Ja, oder auf YouTube irgendwas oder irgendwas, irgendwas Audiovisuelles.
Naja, also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe dieses Live-Ding gemacht von Louis C.K. Back at the Garden. Ich habe mir für $25 gekauft und sogar live geguckt. Im Madison Square Garden waren aber fast die gleichen Jokes, die er auch live gemacht hat, als wir in Berlin waren.
Ach, du warst da? Du warst bei ihm?
Ach, ich war da gar nicht mit wem. Nee, nee, mit Jan war ich da.
Ja, gut,
da. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich die Gags teilweise schon kannte. Und ansonsten habe ich, was habe ich denn Geiles? Ich habe lange nichts Geiles mehr gesehen. Ich habe Glass Onion, habe ich geguckt, fand ich nicht so geil. Mhm. Ja, ihr wollt ja was Geiles hören.
Nö, ich dachte nur, manchmal, wenn man fragt, hey, was hast du zuletzt ich Geiles
bin so
gesehen?
Ja, filmtechnisch bin ich in letzter Zeit schwer zu begeistern. Tatsächlich muss ich immer noch sagen, am meisten Spaß mit in der letzten Zeit war immer noch Hustle. Der Basketballfilm mit Adam Sandler, der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Aber ansonsten habe ich jetzt, es fehlt mir so ein Wolf of Wall Street Ding wieder mal. So ein,
ja, ja.
Sowas.
Gibt's etwas, worauf du dich freust? Das hat mich ein Kumpel gerade gefragt. Ey, worauf freust du dich nicht so? Ich fürchte, ich freue mich gerade nur auf Succession, die neue Staffel. Also richtig, ehrlich, freuen. Alles andere, auch Mando lässt mich gerade ein bisschen kalt. Das fängt ja auch schon an, einem Monat, ne? Oder
im März,
zwei Wochen, drei Wochen.
Filmtechnisch weiß ich jetzt gar nicht. Also ich will natürlich noch diese ganzen Oscar-Filme, ich will noch Dings auf jeden Fall gucken, Fablemans gucken und hier, wie heißt der Tanzfilm? Babylon.
Ist das so sehr Musik wieder, wie man es erwarten würde, Babylon? Ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, obwohl ich ja Chazelle-Fan bin.
Keine Ahnung, Musical.
Ist ein Musical?
Nee. Das
ach so, okay.
Das ist einfach nur erstmal ewig viel Exzess.
Ja.
Party und Filmdreh. Dann kommt der Übergang von Stumm auf Tonfilm und die Probleme, die damit einhergehen. Und dann kommt der Downfall. So, also von paar Leuten. Und das ist so ein bisschen Hollywood-Chronik. Mhm. Ja? Also von den Hügeln Hollywoods bis hin zum Arschloch von L.A.
Okay. Also den will ich noch gucken, aber kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber so richtig krass, ich weiß nicht, was kommt dieses Jahr in die Kinos? Indiana Jones kommt raus, aber da ist natürlich die Freude auch eher vorsichtig.
Ja.
Was kommt sonst?
Dune 2.
Dune 2, ja.
Mission Impossible.
Ja. Ist das der, haben sie jetzt auf der Space? Nee, das...
Das ist, haben sie
SpaceX
abgeblasen.
Also, das haben sie abgeblasen.
Okay. Ja, also zumal, weil die russischen Leute, die da ja auch so einen Wettbewerb da mitgestartet haben, die waren zuerst da. Mhm. Also die haben es halt einfach vor Tom Cruise geschafft. Und ich glaube, die haben auch ein bisschen zu viel Backlash bekommen aufgrund der Tatsache, dass es halt schon ein bisschen viel Umfeldverschmutzung
Ich habe mich das damals schon gefragt. Ich so, ist eine super Idee. Und ich bin da natürlich voll dafür zu haben. Aber andererseits, auch wenn das jetzt nur noch 1,5 Millionen kostet, eine Rakete da hochzuschießen, das ist schon ganz
schön. Ja, aber 1,5 Millionen mag es vielleicht kosten, aber ich meine, die ganze Logistik, der CO2-Abdruck und was weiß ich, was.
Ich sag, ne, so denkt man mittlerweile. Das ist ja so günstig, ja, aber.
Aber auf der anderen Seite, ne, ist halt die Sache.
Wollt ihr mal vielleicht kurz erklären, worüber ihr gerade redet?
Tom Cruise hatte mit Doug Liman vor, ins All zu fliegen, um dort Szenen für einen neuen Film zu drehen.
Okay, jetzt habe ich den Kontext.
Ich dachte,
warum ihr gerade über Raketen redet.
Ja, und das haben sie jetzt aber wohl abgeblasen. Also ich glaube, da gab es einen richtig speziellen Film, der extra dafür gemacht wurde oder gemacht werden sollte. Aber ich glaube, das Vorhaben haben sie jetzt erstmal auf Eis gelegt. Weil unter anderem ein russischer Film ihnen zuvor gekommen ist. Da haben sie eine Schauspielerin und ich glaube noch einen Darsteller, haben sie wirklich ein Astronautentraining absolvieren lassen und sind dann mit ihr auf die ISS geflogen, wenn ich das richtig erinnere.
Ich meine, das sind 6 Monate, das Training. Kriegst ja seine eigenen, also wenn sie mit der Soyuz, sind sie mit SpaceX oder mit der Soyuz?
Ich weiß nicht, womit die Russen.
Wenn die Soyuz, die kriegen ihr eigenen Schalensitzer auch.
Ja?
Nach deren Abdruck, da werden Abdrücke, Körperabdrücke gemacht und da setzen sie sich dann rein. Und deswegen.
Naja. White Lotus Season 2 fand ich richtig gut.
Ja, du bist ja da voll Fan, ne?
Das war auch richtig gut.
Ja, ich hab mich, ja, ich muss da noch mal rein.
Das ist eine runde Sache. Ja, das war das Beste, was ich, glaube ich, dieses Jahr gesehen habe. So.
Gutes Jahr ist Gott sei Dank noch nicht so alt.
Christian schrieb hier, jemand, best irgendwie Tar gesehen, so toll. Und ich so, ja, bisher mein bester Film des Jahres.
Dominik war das.
Dominik, genau, Dominik war das. Ist so, also das wäre das Einzige, wo ich aus dem Bauch aus sagen würde, ja, den fand ich so schön. Den
hätte ich gerne mehr gemocht.
Aber ja, verstehe ich auch, wenn man den
schön anstrengend.
Also kleiner Fun Fact.
Ich appreciate natürlich die schauspielerische Leistung, aber.
Kleiner Fun Fact, wo wir jetzt gerade schon, damit schließen wir einen schönen Kreis. Könnt ihr euch in Tar erinnern, dass sie ab und zu mal durch den Wald joggt und so Schreie hört?
Ja.
Diese Schreie sind Soundsnippets von Heather aus The Blair Witch Project.
Nicht im Ernst.
Ja. Aber was sollte das?
Weißt du, ob da so wie viel da rausgeschnitten wurde, was alles im Trailer ist? Wie sie in Südamerika ist und so. Da gibt es so viele Bilder im Trailer, wo ich denke so, warum ist das alles? Was fehlt denn da? Haben die den so einkürzen müssen? Oder hatten die
ich meine, der Film geht ja schon lang, ne?
Ja, deswegen. Damit sie überhaupt auf eine halbwegs brauchbare Länge kommen. Weil da gibt's Bilder, denkst du, so Traumsequenzen und sie im Urwald und ich denk's.
Aber die Szene im Urwald ist drin.
Nee, es gibt so einen Schuss, wo sie so einen See im Südamerika abfährt. Ich glaube, dieser eine Schuss ist drin. Nur einmal ganz kurz, aber.
Ja, aber come on. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Shots aus dem Trailer nicht
mehr im Film landen. Ich stelle nur gerne die Frage, warum.
Wir erinnern uns ja an Rogue One, die Aufnahme, wo der TIE Fighter da hochkommt, so, ne? Das haben wir ja nie gesehen. So.
Ja, klar.
Ich habe jetzt auch. Jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Above the Law oder wie hieß der deutsche Titel? Tage des Terrors mit Cynthia Rothrock. Es gibt mehrere Enden von diesem Film. Und es gibt ein Ende, das kam wohl nicht gut an. Und Cynthia Rothrock musste dann oder ist dann nochmal, obwohl sie in Amerika bereits einen anderen Film gedreht hat, nochmal zurück nach Hongkong geflogen, um ein neues Ende zu drehen. Mhm. Und ich habe gestern ich hatte dieses Ende gesehen, wo sie halt, also da stirbt die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller. Also die eigentlichen Helden des Films sterben am Ende.
Hm, was auch nicht.
Das ist die Hongkong-Fassung. Und es gibt noch eine Mandarin-Fassung, wo sie halt beide überleben. Und der eine wird halt verurteilt, weil er halt Selbstjustiz geübt hat und so. Und ich meine, in China darf ja kein Film damit enden, dass ein Verbrecher oder jemand, der was Schlechtes begangen hat, davon kommt.
Ah, das ist.
Deswegen hat ja zum Beispiel Tyler Durden in Fight Club nicht überlebt. Beziehungsweise deswegen wurde in Fight Club ja gesagt, er hat eine Therapie gemacht und ist jetzt wieder aus dem Knast raus. Ja?
Also da. Ja, egal, okay.
Das steht in China am Ende des Films von Fight Club, steht halt hier, nach einer irgendwie Therapie und so weiter und Knastaufenthalt ist er jetzt wieder draußen. Und wie gesagt, in dem Film.
Hannibal Lecter hat Kita eröffnet.
nee, der muss zu Recht Pommes kochen, Herr Kita.
Ja. Nee, das ist zu gut. Der muss bestraft werden. Und es gibt halt, wie gesagt, noch eine Mandarin-Fassung, wo halt so ein Ende da ist, wo dann der Anwalt, der halt Selbstjustiz geübt hat, verurteilt wird und Cynthia Rothrock, die halt umgebracht wird, auf ziemlich brutale Art und Weise, überlebt. Mhm. Ja? Und dann gibt's, habe ich gesehen, eine Blu-ray oder eine DVD-Veröffentlichung, die hat einen sogenannten Randomizer-Edit. Das heißt, du kannst dir halt regulär das eine Ende angucken und das andere Ende. Und dann kannst du diesen Randomizer-Edit kannst du irgendwie anklicken und dann kriegst du halt irgendwas. Also so eine Zusammenmischung aus allen möglichen Enden, die existieren. Fand ich eine sehr witzige Idee eigentlich. Gibt's bislang nicht so viel.
Ich hätte auch von der Black Mirror-Folge damals gerne mal einmal nur eine Version gesehen, bei der ich nicht mich entscheiden muss für den Handlungsstrang.
Oder eine geile Version von Episode 9.
Ich glaube, die gibt's irgendwo.
Ich muss noch geschrieben werden.
Also das glaube ich nicht, dass es davon eine gute Version gibt.
Ich könnte mir vorstellen, dass da schon ein paar Szenen sind, die gedreht worden sind, wenn man jetzt so ein paar Darsteller hört, die sich jetzt auch im Nachhinein noch mal ein bisschen detaillierter dazu geäußert haben.
Mhm.
Und da kristallisiert sich schon raus, dass da schon ein bisschen was ist, was noch gedreht worden ist, was aber nie im Film gelandet ist.
Das macht aber nicht in diesen völlig bekloppten Geschichten besser.
Gut, ja, das
aber da können wir ja noch mal an einem gewissen anderen Abend drüber
reden. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir es bis dahin schon aufgezeichnet, ja. Vielleicht werden wir es demnächst noch aufzeichnen, denn wir haben uns jetzt so langsam mal auf einen Termin geeinigt, wo Eddie, Andy, Shombu und ich Episode 9 gucken werden.
Right.
Und weil das noch nicht genug Pain in the Ass ist, gucken wir noch Indiana Jones 4, habe ich gehört, ne?
Den gucken wir auch noch.
Oh, da hab ich auch Bock drauf.
Als Vorbereitung.
Zumindest auf ein paar gute Momente.
Auf den 5. und weil ich den tatsächlich erst einmal gesehen habe im Kino.
Ach was! Mhm. Können wir zusammen gucken? Was hast du denn hier gemacht?
Naja, wir machen eine Audioflick dazu. Zu Indiana Jones. Und irgendwas.
Ja. Von mir aus gern.
Und der wird irgendwann so langweilig.
Ja, dann ja, sagst du jetzt, nee, komm, am Ende, da sagst du dir, jetzt freust du dich mal auf den Schwertkampf und auf die
was
Verfolgungsjagd und diese fiesen Ameisen.
Ja, genau, da freue ich mich richtig drauf.
Ich habe einen ganz komischen Film auch gesehen übrigens.
Was denn?
Hast du mal Planet of the Vampires gesehen von 65?
Ich habe gesehen, dass der jetzt nochmal neu rausgekommen ist.
Ist er?
Ja, ja.
Und, ach, deswegen sah der so gut aus.
Ja, genau.
Das ist ein weirder Film.
Der ist, den habe ich, da habe ich auch nochmal Interesse dran.
Kann ich dir geben, ist echt total cheap. Aber rein visuell ist der so bunt, dass du manchmal das Gefühl hast, da hat Reffen sich ein bisschen was von abgeguckt. Also richtig neongrün, neon.
Das muss ich auch noch weiter gucken.
Habt ihr das noch weiter geguckt?
Ich habe die zweite Folge habe ich noch geguckt.
Ja, ich habe nicht weiter geguckt.
Ich habe keine Lust gehabt, weiter zu
gucken. Aber es ist schon irgendwie ganz schön schmutzig.
Ja.
Ganz schön schmuddelig.
Und es wird aber auch noch echt wilder, ne? Also ich habe alles gesehen. Und ich fand's.
Der wird auch ganz gut bewertet.
Ich habe auch Bock, ich war auch nicht abgeneigt davon. Mir hat es ist aber man erkennt seine Handschrift, das finde ich ja, schon mal gut. Aber es ist schon auf jeden Fall ganz schön schmuddelig.
Ja, würde ich dir recht geben.
Richtige, also man kriegt so auch so ein richtiges das will er ja auch. Also insofern auch Respekt dafür, dass er das so gut übertragen kann.
Wenn dir das gefallen hat, schmuddelig,
ja.
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin der Meinung, du hast gesagt, du hast die Pusher-Filme nicht
nie gemacht. Bitte was?
Er hat die Pusher-Filme nie gesehen.
Quatsch.
Hast du doch gesehen?
Natürlich.
Okay, irgendwer saß neulich bei mir und hat die Pusher-Filme nicht gesehen. Ich so, was? Die müssen wir uns angucken. Okay, dann sonst hätte ich die jetzt auf die Liste gepackt.
Da würde sich ja freuen, weil hier Slatko Buric, ja, wie er heißt.
Franke.
Der kommt.
Franke.
Welche Probleme hast du, Frank?
Oh, der spielt so gut in der Zeit 2 und 3 ist der, ne?
In 2 und 3 ist er. Und jetzt aber bei Kopenhagen Cowboy kommt er auch wieder vor.
Ach was?
Ja.
Der hat gerade seinen Lauf durch den
Triangle of Sadness?
Ja. Der hat ein paar Preise abgeräumt für die Rolle. Ich so, oh, ich dachte, der wäre tot. Wir haben vor 2 Jahren hier gesessen. Wie so, oh, der arme Slatko, ne? Wurde so verbraten für 2012 und hat nie wieder was danach international gebacken bekommen. Jetzt hat er es wieder geschafft.
Und ich würde sagen, wir haben es auch geschafft.
Ach, ist schon?
Oder?
Oh, schon.
Ich meine, oder habt ihr jetzt noch irgendwas?
Ja, lass mal gucken. Komm, wir machen noch einen. Wollen wir noch.
Pass auf, wie ihr immer nicht die Sendung beenden wollt.
Du willst ja nur ins Bett. Zum auf. Komm, pass auf. Ich sag mal, stopp.
Stopp.
Okay, erst für die Kamera. Rechts oder links?
Links.
Das ist rechts.
Okay, dann machen wir links. Was ist das? Das wird jetzt gleich der gute Etienne Gardet live on camera.
Gelb auf schwarz, schwarz auf gelb.
Okay, warte. Das ist irgendein Olympia-Film, keine Ahnung.
Darf ich mal?
Irgendwelche Rennen. Beide kommen ins Ziel.
Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Guck mal.
Ich würde sagen, es ist Chariots of Fire.
Guckst du jetzt in die Lösung?
Stunde des Siegers, heißt es so?
Chariots of Fire.
Hast du aber nicht gesagt.
Ja, schade, dass ich nur den englischen Titel
jetzt jeder behaupten, dass das
ist immer noch einer der erfolgreichsten, beziehungsweise was das kritische Feedback angeht, der meistgeschätzten Sportfilme. Neben Million Dollar Baby.
Was ist das für ein Film? Ich kenne ihn gar
nicht. Über Leichtathleten. Aber hier, du kennst die Musik, oder? Düm, 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 düm.
Geh mal den Takt
ab.
Aber das kommt noch woanders her, oder?
Nee, das ist von dem Film. Das ist der Soundtrack von, ich glaube, Vangelis.
Von wann ist denn der?
Boah, aus den 80ern?
Ach, dann kenne ich den, glaube ich, doch. Ist der mit Rob Lowe?
Chariots of Fire, die Stunde des Sieges, 1981.
Hugh Hudson.
Nee, Rob Lowe ist doch hier der Eishockey-Film, oder?
Aber der hat meiner Meinung nach auch in so einem Leichtathletik-Film.
Ben Cross, Ian Charlson, Ian Holm hier, Bilbo spielt mit. Mhm. Aber ansonsten sagt mir nichts.
Okay, letzte Frage hier. Was ist das? Was ganz Einfaches. Zwei Personen, Auto, Autounfall, ein paar Striche.
Da muss ich sagen, Autounfall.
Ich habe das die Striche als Autounfall interpretiert.
Wahrscheinlich Drive.
Ich, also ist das von den beiden Figuren am Ende?
Ich glaube, die halten.
Das ist Rain Man.
Und was sind die? Was
Streichhölzer, das sind die Zahnstocher, die erzählen muss.
Oh, ach komm, ich bringe das Buch nicht mehr damit.
Also ich meine, guck's nach, ich weiß es
ja, nicht. Ja, du brauchst nicht nachgucken. Ja, ja, jetzt. Komm.
Aber es sind zwei Brüder, also zwei Leute.
Ja, Daniel, es ist Rain Man.
Was soll ich sagen? Könnten wir auch mal wieder gucken, oder? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja, tschüss. Der war überraschend.
Was jetzt?
Du willst unbedingt ins Bett, ne?
Die Sendung ist zu Ende!
Ja, wenn, nur weil deine Sendung zu Ende steht, heißt das ja noch lange nicht. Du bist der Chef. Du kannst sagen, wir machen so lange, wie ich will.
Gut, dann machen wir jetzt Schluss.
Ja, komm, wir machen Feierabend. Haben wir jetzt auch schon genug geschwätzt. Aber ich find's schön, Freunde. Wir haben es tatsächlich einfach mal hingekriegt. Das
sollen wir häufiger machen. Einfach nur Quatsch.
Ja, ne? Einfach mal ein bisschen quatschen, so einmal im Monat vielleicht.
Ja, finde ich gut.
Einmal im Monat?
Meinst du? Von mir aus sehr gerne, ja.
Ja. Dann, wenn ihr dabei seid, beziehungsweise wenn ihr diesen Plan unterstützt, lasst es uns gerne wissen. Schreibt in die Kommentare. Und ansonsten wünschen wir euch, egal wann ihr das hier eingeschaltet habt, eine schöne Woche oder einen schönen Tag oder ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.